Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Die aktuelle Saison ist vorbei. Dementsprechend ist er eigentlich nicht mehr aktuell, sondern die vergangene Saison. Und wir gehen jetzt direkt in die Playoffs. Aber bevor wir uns hier im Podcast mit den Playoffs beschäftigen, haben wir gedacht, beschäftigen wir uns erst noch mal ganz kurz mit der abgelaufenen Regular Season und wollen noch mal über die Awards sprechen. Da sind wir sicherlich nicht der erste Podcast, vermutlich auch nicht der letzte. Aber wir sollten auf jeden Fall auch nochmal unsere Tipps hier zum Besten geben. Denn das haben wir uns eigentlich schon seit Wochen vorgenommen. Dann war immer irgendwas, irgendwer oder mehrere Leute gleichzeitig, inklusive mir vor allem, waren permanent krank oder beschäftigt oder irgendwas. Und jetzt haben wir heute endlich mal zusammengefunden, allerdings geschrumpft von 4 auf 2 Personen. Und der gute Patrick ist an meiner Seite. Servus Patrick.
Hi Samo.
Immerhin haben wir es geschafft und uns irgendwie vor die Mikros selbst gezerrt bekommen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann machen
es
wir
ist
uns,
ein Anfang.
Ja, genau, es ist ein Anfang. Dann machen wir uns doch hier einfach eine gemütliche Runde und gehen mal unsere Award-Picks durch. Dann können wir das Ganze noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Und danach, wenn wir noch Zeit haben, wir müssen nochmal auf die Uhr gucken, können wir vielleicht nochmal ganz kurz über die Playoff-Serien sprechen. Nur mal so ein Bauchgefühl, so eine Daumenrichtung, sagt man es überhaupt, abgeben. Und können dann in den folgenden Pods dann einfach tiefer auch auf die Serien eingehen und da auch uns ordentlich vorbereiten natürlich, wie sie es gehört. Aber heute machen wir das Ganze so ein bisschen gefühlig und bauchig. Aber vorher natürlich die Awards. Patrick, mein Lieber, wollen wir mit dem MVP gleich mal, mit dem Elephant in the Room reinstarten, oder?
Yes, wegen mir gerne.
Sehr gut. Dann stell doch du mal deinen Pick vor, beziehungsweise deine Überlegungen.
Ja, also MVP ist natürlich immer so eine gewisse Frage, wie man da rangeht. Also wie sehr fällt der Teamkontext mit rein? Wie sehr möchte man den gewichten? Wie viel zählen die individuellen Statistiken? Wie stark man davon abhängig ist? Also natürlich ist das Ganze ganz wichtig. Also individuelle Statistiken sind natürlich mit das Wichtigste. Aber also, keine Ahnung, Jaylen Brown oder so würde jetzt bei den Boston Celtics nicht für einen MVP in Frage kommen, einfach weil mit Jason Tatum noch jemand rumläuft bei den Celtics, der einfach besser ist, und da hilft es ihm dann auch nicht so viel, dass die Celtics das beste Team der Liga sind. Deshalb habe ich mich am Ende für Nikola Jokic mal wieder entschieden. Ich glaube, wie die letzten 3 Jahre bei mir auch. Ich finde, der spielt mal wieder eine überragende Saison, die fast, ich glaube, man kann nicht sagen, unterm Radar läuft, aber wenn man so in die letzten Tage also auf Twitter schaut und welche MVP-Namen da so kursieren, finde ich, läuft es fast schon ein bisschen wieder unterm Radar, wie stark seine Saison eigentlich war. Also 26,5 Punkte, 12,5 Rebounds, 9 Assists, dazu noch 2,5 Steals und Blocks. Bei einer richtig krassen Effizienz, 131 Offensivrating, das Team mit ihm auf dem Feld, 124,5er Offensivrating und plus 12,6 Punkte. Also wenn er auf dem Feld ist, dann scoret man Gegner quasi schon um fast 13 Punkte aus. Dabei ist seine individuelle Scoring-Effizienz sogar ein paar Punkte zurückgegangen im Vergleich zum letzten Jahr, was ich auch extrem finde. Ich glaube, er hatte letztes Jahr ein True-Shooting von 70% oder so. Dieses Jahr sind es 65, ist auch ziemlich krass. Ist auch klar über Liga-Durchschnitt auf jeden Fall. Aber finde ich ganz witzig, dass er da, obwohl er letztes Jahr ja nicht MVP werden konnte, quasi fast zurückgefallen ist, und dieses Jahr ist er quasi mein MVP. Ich habe auch noch so ein paar andere Namen natürlich aufgeschrieben, aber vielleicht sagst du erstmal, wen du als erstes hast.
Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe mir vorgenommen, dir einfach grundsätzlich zu widersprechen, aber das Dumme ist, dass jetzt schon damit anfängt, dass ich eigentlich denselben Case hier gemacht habe. Also ich habe mir noch notiert, dazu Luka Doncic natürlich, dann Shai Gilgeous-Alexander, Giannis und Jalen Brunson, die für mich alle irgendwie gute Cases haben oder wo du gut argumentieren kannst. Theoretisch, aus meiner Sicht, könnte man jetzt auch nochmal über Jason Tatum sprechen oder so, aber der fällt dann für mich schon so ein bisschen ab. Es gibt auch noch natürlich andere Jungs, die eine gute Saison gespielt haben, aber im Endeffekt ist es halt für mich auch Jokic aus mehreren Gründen. Also zum einen ist es halt einfach das zweitbeste Team in einem knallharten Westen oben. Und das ist schon mal was wert. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber OKC ist das beste Team im Westen. Das ist, heißt, der Case für Shea ist nochmal, was das anbelangt, besser. Das stimmt auch irgendwie. Und der Case für Shea ist insgesamt ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. Auf der anderen Seite finde ich halt, dass Jokic im Vergleich zu Shea nochmal halt so ein bisschen andere Dinge mit einbringt. Also vor allem, er ist einfach wesentlich wichtiger für die Defense, als es Shea jetzt bei OKC ist. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren, und auch wenn wir jahrelang irgendwie drüber gewitzelt haben, irgendwie, dass er kein guter Verteidiger ist, er ist vielleicht jetzt immer noch nicht so ein Deep-Hole-Kandidat oder irgendwas, aber er macht es schon relativ gut. Und insgesamt, es spricht halt sehr, sehr viel für ihn. Diese ganzen Advanced-Statistiken, die müssen wir gar nicht unbedingt alle durchgehen, du hast ein paar schon genannt, irgendwie, der sticht da halt eigentlich überall heraus. Er ist unfassbar wichtig für sein Team, und was ich halt krass fand, ist, dass er in so vielen Sachen auch über die Saison, weil er halt einfach sehr viel verfügbar war, halt viel gebracht hat. Also Fünfter, was Total Points angeht, Zweiter in Total Assists, Zweiter in Total Rebounds, also überall ganz oben mit dabei. Erster in Total Plus Minus, also wenn man das so über die Saison durchgeht, bei allen Schwächen, die die Statistik vielleicht hat, aber wenn du es halt wirklich so über die komplette Spielzeit betrachtest, so hm. Und in der Crunch Time 69,8% True Shooting, also da, wo es wirklich drauf ankommt und wo wirklich alle Verteidiger einfach auf ihm hängen, weil sie schon genau wissen, scheiße, der schadet uns am meisten. Selbst da irgendwie kannst du ihn einfach nicht vom Scoren abhalten. Und insgesamt, das macht es für mich schon relativ krass. Das war die letzten Jahre auch schon krass. Trotzdem war ich letztes Jahr auch der Meinung, war es auch verdient, dass es auch Embiid mal bekommen hat, aber im Endeffekt muss er das kriegen. Die Frage ist nur, warum kriegen es aus deiner Sicht die anderen nicht? Also allen voran zum Beispiel Luka Doncic, ne? Also er hat ja 33 Punkte, also fast ein Triple-Double mit 33 Punkten, 9 Rebounds, 9 Assists. Ist auch schon krass, oder?
Auf jeden Fall, ganz kurz nochmal zu dem, was du zu Jokic gesagt hast mit der Defense. Das mag auf den ersten Blick wirklich komisch wirken, gerade weil man ja Shea eigentlich schon als ja guten bis sehr guten Defender vielleicht im Blick hat. Er hat sau viele Steals und so weiter. Ich glaube, 3 Stocks holt er insgesamt pro Spiel. Ist dann in den Passing Lanes wirklich super aktiv. Und bei Jokic finde ich es dieses Jahr schon auffällig, dass er defensiv nochmal einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Und dass man mit Denver halt zum einen eine Top-10-Defense stellt, zum anderen, wenn er auf dem Feld ist, fällt die Defense auch nicht mehr so ab wie in den vergangenen Jahren. Also mit ihm auf dem Feld ist die Defense bei 111,9er Defensivrating. Das wäre im Ligaschnitt immer noch Rang 3, knapp hinter Minnesota und Orlando, also eine richtig, richtig gute Defense mit Nikola Jokic auf dem Feld. Das ist, glaube ich, was viele vergessen oder dieses Jahr vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt haben.
Ja, stimmt.
Zu Luka Doncic und Shea und so weiter. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Also Shea, hast du angesprochen, hat im Endeffekt ja denselben Rekord wie die Nuggets mit 57 und 25, also quasi das zweitbeste Team der Liga, das beste, schrägstrich zweitbeste Team im Westen. Für die Playoffs sicher auch ein gefährliches Team. Und er ist halt klar der beste Spieler in dem Team. Da, glaube ich, gibt es auch keine zwei Meinungen, dass es da noch irgendeinen anderen Spieler gibt, der irgendwie rankommen kann. Auch super effizient und so weiter alles. Ich finde auch, ja, dass es gar nicht so leicht ist, den Case gegen ihn zu machen. Ich finde Jokic irgendwie noch ein bisschen besser und wichtiger. Und deshalb habe ich ihn da dann am Ende vorne gehabt. Und bei Doncic, finde ich, sehen die individuellen Statistiken halt wirklich insane aus. Also fast das Triple-Double, was du schon angesprochen hast. Er trifft seinen Dreier dieses Jahr mit 38%. Das Team ist mit ihm auf dem Feld auch bei einem 121er Offensiv-Rating, also richtig stark. Scott, das fällt mir halt auf. Das ist einer der Punkte, die ich dann halt gegen ihn anführen würde. Er selber legt in Anführungszeichen nur ein 122er Offensivrating aus. Das ist bei den 5 Kandidaten, die ich hier habe, das zweitschwächste nach Jason Tatum. Den habe ich noch als letzten Kandidaten aufgeschrieben statt Jalen Brunson. Also Jokic ist da halt schon nochmal ein paar Punkte vorne. SGA auch. Giannis, der mein 4. Kandidat war, der ist auch nochmal leicht besser individuell. Und mit Luka auf dem Feld scoret man den Gegner halt auch nur in Anführungszeichen um 6,3 Punkte aus.
Ja.
Das ist ein Wert, den hat Giannis hier auch ungefähr mit 6,7, und die anderen Kandidaten, die ich mir aufgeschrieben habe, die haben halt alle zweistellige Pluswerte, also 10,7, 11,3 und 12,6. Ich weiß nicht, woran das unbedingt liegt. Vielleicht liegt das an dem heliozentrischen Spielstil, an der hohen Usage, die Luka halt hat. Eine 40er Usage ist er, glaube ich, der Spieler mit der höchsten Usage in der Liga.
Ja.
Also wenn man seine Assists mit einberechnet, hier ist die Usage von Cleaning the Glass, die ich hier habe. Die anderen Spieler, die wir hier jetzt haben, die haben auch alle extrem hohe Usage-Werte. Aber ja, Luca ist da nochmal so ein Sonderfall. Und ich glaube, dass die Mavs zwar dieses Jahr einen Kader um ihn rum gebaut haben, der extrem gut passt. Also man hat ja auch 50 Siege geholt, die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Mhm. Aber ich glaube, dass das ja so auf dem höchsten Level schon nochmal ein Problem werden kann. Deshalb bin ich jetzt auch auf die Playoffs gespannt und habe ihn dann am Ende eben nur auf Platz 2 gesetzt.
Ja, geht mir ähnlich. Wobei man natürlich sagen muss, dass Luca halt ein bisschen einen Nachteil hat. Das ist Team ohne ihn, auch wenn sie ja jetzt sogar noch relativ gut dann gefinisht haben und auch wenn er Kyrie an seiner Seite hat. Aber das Team, finde ich, ist in seiner Tiefe und Breite jetzt nicht vergleichbar mit dem, was die Nuggets da haben und irgendwie auch nicht, was OKC da hat. Das heißt, er hat da schon irgendwie einen Nachteil, ist dafür dann aber irgendwie noch dominanter, wenn es eben um diese Usage-Geschichten geht und dementsprechend irgendwie dann auch leichter, sich dann wieder auf ihn einzuschießen für eine gegnerische Defense. Ne? Ich glaube, das spielt natürlich auch alles so ein bisschen mit rein. Auf der anderen Seite ist es bei Jokic ja auch so, ich meine, dass er sein Team halt komplett anführt und was ich halt bei ihm zum Beispiel sehr, sehr krass finde, dass er sein On-Off-Point-Differential bei allen Spielern halt, die eine hohe Usage haben, ist bei plus 20. Also das ist komplett irre, plus 20. Und die Nuggets sind so gut, wenn er spielt und sind ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so gut, wenn er sitzt. Beziehungsweise wenn er halt irgendwie mal nicht dabei ist oder so. Und das ist dermaßen dominant hier. Also das könnte man jetzt bei Luca irgendwie auch sagen, aber sieht man ja an den Zahlen irgendwie, dass es da ein bisschen komplizierter ist. Deswegen glaube ich, dass es bei Jokic einfach nochmal krasser ist. Und vielleicht täuscht es auch manchmal, ehrlich gesagt, weil ich finde, Jokic macht das alles immer noch mit so einer Optik, wo man sich denkt, gibt er eigentlich richtig Gas? Also ich weiß nicht, ob es dir so geht. Natürlich gibt er Gas und er ist ein Vollprofi und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht diese Diskussion aufmachen, sondern er lässt es so locker aussehen und wirkt dabei so locker und guckt da irgendwie so desinteressiert, dass man sich immer denkt, der könnte eigentlich noch mehr. Also zumindest ist es so das Gefühl, das ich dann immer so habe.
Ja, ich finde, man sieht bei ihm auch teilweise halt, wenn er versucht, sein Team ins Laufen zu bringen und wenn er dann versucht oder merkt, dass es nicht geht und dann selber ins Scoren kommen will. Also es gibt ja schon ein paar Spiele, wo er irgendwie so, keine Ahnung, 15 Punkte, 12 Assists und 11 Rebounds hat und so. Und dann gibt es eben Spiele, wenn seine Teammates nicht treffen und er merkt es und dann legt er auf einmal 38 Punkte auf oder so. Ist ja jetzt eigentlich nicht in seinem Naturell, aber man merkt bei ihm eben immer, wenn er einen Gang hochschalten muss, kann er das irgendwie jederzeit machen. Also das Gefühl habe ich auch.
Genau, und ich meine, er kann auch locker einfach mal hier wie gegen Washington oder so, ich meine, ein Kunststück gegen die Defense von Washington einfach mal 42 rausknallen und dann ist auch gut. Also ja, das geht mir genauso. Wobei, es ist halt, ich finde, dieses Jahr ist es schwierig, wir hatten es im Vorgespräch schon so ein bisschen, es gibt halt echt viele Kandidaten, die es wahnsinnig verdient hätten. Also Luca und Jay haben wir schon genannt. Auch ein Giannis, ich meine, die Bucks, ehrlich gesagt, haben mich dieses Jahr nicht so richtig überzeugt, haben auch lange gebraucht, bis sie reingekommen sind. Aber Giannis per se hat halt einfach auch mal wieder eine grandiose Saison abgerissen. Da gibt's relativ wenig rumzukritteln. Und ich hatte halt hier noch Jalen Brunson mit drin, weil für mich eine der größeren Überraschungen der Saison, dass sich die New York Knicks tatsächlich bis auf 2 hochgekämpft und da gefestigt haben. Und das auch völlig verdient. Und man muss sagen, dass natürlich bei den Knicks auch häufig Julius Randle entweder gefehlt hat oder einfach nicht auf dem Level war, wo man ihn manchmal ganz gerne hätte. Und Jalen Brunson hat es einfach trotzdem komplett rausgerissen. Also der hat sich wirklich von jemandem, den, also ich will mich jetzt nicht so ewig gestrig präsentieren, ne, aber den ich im Hinterkopf immer noch so ein bisschen als den Backup von den Mavs irgendwie im Kopf habe. Und der hier aber halt einfach unfassbar geile Zahlen auflegt. Und jetzt ja nicht erst kürzlich, sondern das ganze Jahr und letztes Jahr auch. Und irgendwie überzeugt mich das, wie er dieses Team anführt, mit so viel Willen und mit seiner ganzen Bulligkeit und so weiter. Deswegen finde ich, gehört er da irgendwie auch rein in die Diskussion. Fakt ist aber trotzdem für mich persönlich Jokic voraus. Shay sehr nahe dran. Und dann wäre für mich persönlich einfach nochmal so ein kleiner Drop irgendwie zu Luca, was unter anderem natürlich auch mit der Tabellenplatzierung zusammenhängt, dass sie halt einfach Fünfter sind und nicht ganz oben. Da fehlen halt einfach noch ein paar Siege. Und aus den Gründen, die du jetzt vorhin schon genannt hast. Also kann man nur sagen, wahrscheinlich herzlichen Glückwunsch an Nikola Jokic. Glaubst du auch, dass das wird? Also abgesehen davon, dass es jetzt unser Pick ist, aber was glaubst du denn, wer es wird? Oder glaubst du, da ist mal wieder so ein bisschen, auch wenn es letztes Jahr jemand anders war, so ein bisschen Voters Fatigue immer noch mit dabei?
Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also man hat ja in der letzten Umfrage von dem einen ESPN-Dude da, die immer macht, gesehen. Da hatte Jokic 85% aller First-Place-Votes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so deutlich wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass es am Ende er wird. Weil ich glaube auch, wenn er nicht den First-Place-Vote bekommt, dann bekommt er halt automatisch deinen zweiten oder dritten Platz und sammelt die Punkte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der ihn nicht auf seinem Ballot hat. Und gerade dann, wenn so hinten raus so Giannis, Jason Tatum, kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht drauf haben. Für mich müssen Jokic, Doncic und SGA müssen aber eigentlich auf jedem Ballot irgendwie mit drauf sein. Wenn nicht, fände ich es irgendwie ein bisschen komisch.
Ja gut, da wird es, sagen wir vielleicht jetzt nicht so bei The Athletic oder sowas, aber da wird es bestimmt die eine oder andere geben, die irgendwelche ganz merkwürdigen Namen mit drauf haben. Das gehört ja auch irgendwie dazu, zu dieser Bubble. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Rookie of the Year. Und ich würde sagen, bei unserer Two-Man-Dynamic hier hat sich das ganz gut eingespielt. Wenn du mal loslegst und ich dann dazu senfe, würde ich sagen, es sei denn, es ist dir unangenehm, dann können wir es natürlich auch umdrehen.
Nee, beim Rookie of the Year, da bin ich mir sehr sicher mit meinem Pick tatsächlich.
Da finde ich G.G. Jackson hast du auch, oder?
Genau, den habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Nein, ich habe genauso wie vermutlich so gut wie jeder andere auf diesem Planeten habe ich Victor Wembanyama aufgeschrieben. Ich fände es auch ein bisschen komisch mittlerweile, wenn man da noch jemand anderen stehen hat. Ich finde, man konnte sehr lange einen Case für Chet Holmgren machen, aber keine Ahnung, spätestens seit 2024, jetzt seit dem neuen Jahr eigentlich, finde ich, sieht man schon, dass Wemby schon einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat und da einfach der bessere Spieler ist. Also Wemby legt in seiner Rookie-Saison 21,5 Punkte auf, 10,5 Rebounds, 4 Assists. Ist jetzt noch kein begnadeter Shooter, aber er nimmt zumindest die Dreier ordentlich, trifft seine Freiwürfe, ist, finde ich, man merkt einfach, wie stark er individuell ist und wie schwer sich andere Teams tun, sich auf ihn einzuschießen. Also wenn man mal irgendwie ein Spiel sieht und so dreimal im Spiel denkt, was ist denn da gerade passiert, dann ist es eigentlich immer irgendwas, weil Wemby irgendwas Cooles, schrecklich Komisches gemacht hat. Ja. Also er ist jetzt nicht übermäßig effizient über die Saison, hat ein 104er Offensivrating, sein True Shooting ist auch leicht unterdurchschnittlich. Aber ich glaube, daran kann man einen Rookie auch am Ende nicht so 100% messen. Klar wäre es schön, wenn der Winning Impact noch höher wäre, aber man muss auch sagen, dass das Team in San Antonio auch einfach schon ziemlich beschissen ist. Also ja, so die ersten 1,5 Monate oder so, da musste er immer auf der 4 spielen, neben Zach Collins, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hat man ihn endlich auf Center gespielt, dann hat man ihn aber teilweise noch ohne einen richtigen Point Guard spielen lassen, dann musste Jeremy Sochan da den Point Guard mimen. Dann hat man endlich Trey Jones neben ihm gespielt. In den Lineups sieht es auch unfassbar gut aus, was die beiden zusammenspielen. Deshalb, also am Ende finde ich, ist schon ziemlich klar, dass er der beste Rookie war. Also auch wenn man anschaut, mit ihm auf dem Court ist man zwar ein Losing-Team, aber halt nur mit 3 Punkten auf 100 Possessions und ohne ihn war man halt irgendwie noch deutlich schlechter, fast zweistellig auf 100 Possessions und so weiter. Und so wirklich finde ich auch, kann man höchstens halt noch den Case für Chat machen. Ich weiß nicht, ob du den machen willst, den Case, aber was so Effizienzwerte und so weiter angeht, könnte man ihn vermutlich machen.
Ja, könnte man. Und verdient hätte er es auch und gönnen würde ich es ihm auch und so weiter. Aber auch hier kann ich dir halt irgendwie relativ schlecht widersprechen, weil einfach die Zahlen zu krass sind und das, was du halt siehst, zu krass. Ich meine, es klingt jetzt witzig, wenn du so sagst, ja, mit ihm sind sie scheiße und ohne ihm sind sie richtig scheiße. Das ist natürlich genau das Material, aus dem Sieger gemacht sind, so. Aber kann er ja nichts dafür, dass er in einem Team spielt, das absolute Grütze ist. Und muss man ehrlich sagen, wenn Bayern noch nicht dabei wäre, es gibt ja wirklich, also sorry jetzt an alle Spurs-Fans und ich mag die Spurs echt gerne grundsätzlich, aber da gäbe es ja überhaupt gar keinen Grund, irgendwie dieses Team anzugucken. Es nervt ja eigentlich nur. Und das Team ist einfach dazu gebaut momentan oder dazu gemacht worden, einfach scheiße zu sein. Also ganz, 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 ganz klares Ziel, braucht man nicht drüber diskutieren. Und dann ist halt noch Victor Wembanyama da mit drin. Und auch wenn sie junge Spieler haben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie überlaufen würden vor Talent oder sowas. Das heißt, er konnte irgendwie so ein bisschen machen, was er wollte. Aber das auch wieder nur in einem Rahmen, dass eben halt einer der besten Coaches der Liga dann den ihm absteckt. Kann man jetzt sagen, es ist irgendwie gut oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Aber die Zahlen, die er aufgelegt hat, das sind ja Fabelzahlen irgendwie für so eine Rookie-Saison und dafür, dass er halt gar keine Unterstützung hat. Und das ist genau der Punkt mit Jared Holmgren. Der hat quasi in allen Stats, ist er mehr oder weniger schlechter, wenn wir jetzt mal dieses Effizienzthema rauslassen. Aber er hatte halt auch das beste Team einfach im Westen halt um sich herum. Und bei Wemby schaut es halt genau anders aus. Also der hat hätte fast das schlechteste Team gehabt, wenn die Portland Trail Blazers nicht noch mehr abgestunken hätten. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie seine Schuld. Also das heißt, da ist so viel dazwischen, zwischen diesen 22 Siegen und diesen 57 Siegen. Und es liegt halt an beiden nicht sozusagen, dass sie da stehen. Und ich finde es halt krass, dass du kommst einfach mal rein, machst so eine Rookie-Saison, hast dann irgendwie 254 Blocks aufgelegt und bist damit der beste Shotblocker der ganzen Liga. Okay, er ist auch ein Riesendude. Aber er kann halt seine Größe auch so krass einsetzen. Und irgendwie, immer wenn ich bei den Spurs geguckt habe, habe ich auch immer jedes Mal gedacht, so, habe ich jetzt richtig gesehen? Weil da gibt es ja immer diese komischen Szenen, ich glaube, das hast du vorhin auch gemeint, wo er irgendwie so am Dreier steht und dann steht der Verteidiger, hat genau die Hand im Gesicht und er springt einfach drüber und es schaut irgendwie aus, als wäre er plötzlich 2 Meter über dieser Hand. Weil der andere, der dann auch hochspringt und im Zweifel ja relativ groß ist, weil du ja jetzt irgendwie nicht einen 1,80-Dude irgendwie auf ihn ansetzt. Und trotzdem er so wahnsinnig weit irgendwie drüber ist. Und dieses Ding irgendwie passt, fliegt irgendwo hin, auf einmal kommt so eine Hand angeflogen. Also du siehst erstmal nur eine Hand, dahinter kommt so ein Arm her und dann kommt irgendwo der Rest von Victor Wembanyama. Aber die Hand war auf jeden Fall schon mal da, wo der Ball war. Also so ist es gefühlt immer für mich, wie so ein, ich meine es überhaupt nicht despektierlich, sondern bewundernd, wie so ein Gummiarm-Alien. Kennst du die? Die gab es immer auf so Volksfesten, konnte man die gewinnen mit so schlacker Gummiarmen.
Mhm, ja.
Ja, und so wirkt es irgendwie. Und diese 2 Schritte, die er einfach dann macht von der Dreierlinie und ist dann irgendwie am Korb und stopft ihn dann so rein. Und das finde ich einfach alles total krass, irgendwie dazu zu gucken. Und genauso ist es halt, ne, irgendwer wirft am Dreier, es ist weit und breit niemand und dann kommt wieder diese einzelne Hand daher. Hat mich einfach fasziniert.
Ja, ich finde bei ihm und auch bei Chad tatsächlich, finde ich schon auch krass, wie lang die beide sind. Also ja. Chad ist ja schon 7'1", aber Wembanyama ist halt nochmal, weiß ich nicht, 4 Inches größer oder so. Also es sieht so krass aus bei ihm. Es ist halt auch alles, speziell, was er auf dem Feld irgendwie macht. Also ich glaube, wenn man da sich ein paar Spurs-Spiele anschauen, dann halt auch nur wegen Victor Wembanyama letzte Saison. Und ja, also du hast es angesprochen, was die Blocks angeht. Er hat 254 Blocks, ist damit mit 64 Blocks vor dem zweiten. Das ist übrigens Chet Holmgren, auch ganz witzig.
Das witzig.
Ja, der schon auch eine ziemlich, ziemlich starke Saison spielt. Der, glaube ich, wäre so gut, oder nicht in so gut wie jedem Jahrgang, aber in den meisten anderen Jahrgängen, glaube ich, wäre es schon ziemlich klar, dass man sich da am Ende für Chet Holmgren entscheiden würde. Also wenn ich das mit dem letztjährigen Jahrgang vergleiche, was Paolo Banchero geworden ist, ich glaube, da müsste man gar nicht überlegen, ob es Chet oder Banchero ist. Es wäre 100% wäre das Chet Holmgren. Hat dann einfach das Pech, dass er jetzt den Jahrgang erwischt hat, wo Victor Wembanyama mit dabei ist.
Ja.
Aber ich finde, seine individuellen Zahlen können wir auch mal kurz aufzählen. Die sehen schon auch ziemlich krass aus. Also 16,5 Punkte, 8 Rebounds, 2,5 Assists. Dazu eben auch 2,3 Blocks. Ganz witzig zu Wembys 3,6 Blocks pro Spiel. Das ist auch einfach ein krasser Wert. Chet Holmgren jetzt eben noch mit einem 122er Offensivrating und einem klar überdurchschnittlichen True-Shooting von 63,2. Das sind schon krass gute Werte. Man sieht halt auch bei ihm, er ist defensiv für dieses Thunder-Team schon enorm wichtig. Kommt ja auch nicht von irgendwo her, dass die Thunder jetzt auf einmal eine Top 5 Defense stellen konnten. Und offensiv passt er halt auch mit sehr gut in dieses Five-Out, was die Thunder gerne spielen wollen, wo man eben nur ja keinen oder einen schlechten Schützen auf dem Feld hat mit Giddy oder so. Und das funktioniert halt schon ganz gut. Und dann merkt man, er passt halt perfekt in so eine moderne NBA auch rein. Deshalb finde ich es fast ein bisschen schade, dass man ihm keinen Rookie of the Year geben kann. Aber ich glaube, alles andere wäre schon ein bisschen komisch. Und vor allem würde es in ein paar Jahren vermutlich ziemlich komisch ausschauen.
Ja, ich glaube auch, der Take würde ziemlich altern. Ich habe hier gerade mal eine Liste, also schlecht altert, eine Liste aufgemacht mit Spielern, NBA-Spielern über 2,20 Meter, ja. Und ich habe mich mal gefragt, wem von dem würde ich denn gerne einen Ball in die Hand geben und sagen, dribbel mal bitte vor zum Korb. Und da schaut es halt echt düster aus. Also da stehen halt auf dieser Liste Namen wie Tibor Pleiss, übrigens Grüße an Tibor, ich weiß gar nicht, was er gerade macht. Zydrunas Ilgauskas, möchte man den vordribbeln lassen? Ich weiß ja nicht. Hashim Thabeet. Also der kraust mich ja, Walter Tavares, was haben wir hier noch? Okay, Avidas Sabonis ist vielleicht irgendwie einer, wo man sagen würde, vielleicht schon eher, aber ist jetzt natürlich auch nicht der Dribbler von dem Herrn gewesen. Ralph Sampson, Rick Smits, Mark Eaton, Boban natürlich, Kudos hier an Boban Und dann so Koryphäen wie Pavel Podkolzin oder Slavko Vranješ. Yao Ming, Taco Fall, George Murison. Also, nee, bitte nicht. Und bei Viktor Wembanyama ist es halt einfach krass, weil den kannst du einfach vordribbeln lassen. Und der macht dann irgendwie noch behind the back und zwischen den Beinen durch und zack, zack. Und trotz der Länge ist es aber auch also relativ schnell, ja. Also er kommt jetzt nicht unbedingt in Verdacht, irgendwie der nächste Allen Iverson zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine krasse Geschichte einfach für die Größe. Plus der Wurf, plus das Shotblocking, plus und so weiter. Also ja, also eigentlich will ich gar nicht zu viel über Wemby reden, weil ich das Gefühl habe, wir haben die ganze Saison und alle anderen auch ständig über Wemby geredet. Aber den Titel hat er sich, glaube ich, verdient.
Wer war denn dein Platz 3?
Ja, spannend. Also mein Platz 3 wäre tatsächlich Brandon Miller gewesen. Ist jetzt nicht unbedingt der Hot-Take, ne? Weil den kannst du hier in sämtlichen Stats-Listen auch relativ weit oben finden. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich ihm vielleicht irgendjemand anders gebe, der so ein bisschen mehr beigetragen hat dazu, ein Team auch irgendwie nach oben zu hieven. Also ich habe jetzt da vorhin so einen Chichi Jackson-Witz gemacht und der wäre jetzt auch nicht verfügbar, weil er nur 48 Spiele gespielt, aber das wäre vielleicht irgendwie meine größte Überraschung irgendwie jetzt hier in dieser Kategorie. Scoot Henderson hat mich viel zu sehr genervt, weil den hatte ich nämlich in meinem Fantasy-Team. Und da kann ich dir definitiv sagen, der hat es nicht verdient. Und ja, es gab noch ein paar andere coole Spieler irgendwie, wo ich sagen würde, die haben ja ehrlich gesagt ganz gut gefallen jetzt einfach in dem Jahr. Jemand wie, was weiß ich, Tracy Jackson Davis oder so. Aber da ist dann der Gap einfach wesentlich zu groß oder bei so einem Keontae George oder so. Und bei Brandon Miller ist halt so, dem hat man halt seinen eh schon beschissenes Team eigentlich dann nochmal komplett zerstückelt, indem er halt alles weggegeben hat, was noch halbwegs spielen kann. Und dann durfte er halt einfach mal machen und das hat er halt genutzt für seine 17,3 Punkte, 4,3 Rebounds, 2,4 Assists. Das sind gute Zahlen. Er hat sich auch im Laufe der Saison immer mehr stabilisiert und immer mehr in diese Rolle reingefunden. Hat ja am Anfang schon so ein bisschen gestruggelt. Kam dann am Ende auch Dreier gut, super getroffen, also 6,7 Dreier Versuche mit 37% getroffen. Das ist eigentlich alles ziemlich gut, aber das Ganze halt irgendwie in einem Schrottteam. Und ich meine, bei Wemby auch, aber Wemby ist natürlich dann trotzdem nochmal auf einem anderen Niveau. Ich weiß nicht, wen hast du da?
Ja, ich habe mich am Ende auch für Brandon Miller entschieden. Keine Ahnung, man könnte jetzt bestimmt noch einen Case für Jaime Hackes Jr. machen. Oder vielleicht sogar für Brandon Podziemski.
Stimmt, ja.
Die haben beide vermutlich eher schon einen Winning-Impact und sind irgendwie fertigere Spieler. Aber ich finde die Anlagen, die Brandon Miller gezeigt hat und so, die finde ich halt interessanter. Plus er macht halt auch einfach viel, viel mehr. Also Brandon Podziemski legt 9 Punkte oder so pro Spiel auf und Brandon Miller legt halt 17,3 auf. Klar, Charlotte ist ein Schrott-Team und mit ihm auf dem Feld war man kein besonders gutes Team. Aber ich glaube, man hat da schon ja sehr schnell gesehen, dass er einer der wenigen Lichtblicke in dem Team ist und dass es jetzt nicht an ihm liegt, dass das Team so beschissen ist.
Ja, definitiv. Ich finde, Derek Lively könnte man vielleicht noch hier erwähnen, weil der das fand ich manchmal ziemlich krass, also wenn er richtig fit war, wobei der wäre gar nicht verfügbar, ne? 55 Spiele.
Auch nicht verfügbar, genau.
Genau, stimmt, ja. Ja, sehe ich auch gerade. Aber bei dem, wenn er fit war, war schon immer krass irgendwie, wie er den Mavs wirklich geholfen hat und wie sehr sie eigentlich teilweise auf ihn angewiesen waren, obwohl er der Rookie ist. Und das ist ja eigentlich immer ein ziemlich gutes Zeichen. Also schlechtes Zeichen fürs Team, aber gutes Zeichen für den Spieler. Sag es mal so rum. Und ja, aber wenn dann muss es eigentlich Brandon Miller sein. Und ich finde, man kann durchaus auch mal Kudos an jemanden vergeben, der in so einem Team spielt, wo man vielleicht nicht so drauf geguckt hat. Denn da kann er ja, wie gesagt, auch nicht viel dafür.
Das stimmt.
Aber gut, kommen wir zum Defensive Player of the Year. Und ich glaube, weiß ich nicht, da könnte es vielleicht ein bisschen mehr Debatte geben, wobei ich bin mir nicht sicher, aber da habe ich auf jeden Fall immer zwei Namen gelesen und da bin ich sehr interessiert daran, für welchen du dich entschieden hast.
Also ich habe immer nur einen gelesen, tatsächlich.
Echt?
Also was heißt immer nur, aber ja, am Ende haben sich die meisten dann doch für Rudy Gobert entschieden, die ich gelesen hatte und für den habe ich mich am Ende auch entschieden.
Ja.
Ja, er führt die beste Defense der Liga an, mit ihm auf dem Feld natürlich absolute Fabelwerte, 107,8er Defensivrating mit ihm auf dem Feld, insgesamt ein Defensivrating von 108,9, auch das Beste der Liga. Das ganze Team ist natürlich defensiv stark, das merkt man auch. Ich finde, man merkt auch klar, dass das Team zum Beispiel deutlich besser ist als das, was er in Utah neben sich hatte. Aber ich finde, man merkt halt auch ganz klar, dass das Team steht und fällt defensiv, weil eben der Rudy Gobert am Ende die Abrissbirne spielt. und halt das Ganze so ermöglicht. Klar, man könnte bestimmt auch eine gute Defense irgendwie aufstellen mit Anthony Edwards, Jared McDaniels und irgendeinem anderen Big Defender, der jetzt nicht Carl Anthony Towns heißt. Aber ich finde schon, dass das ganze Ding eben steht und fällt mit Rudy Gobert. Deshalb, keine Ahnung, habe ich mich am Ende für ihn entschieden. Ich finde, man hat auch da dieses Jahr nicht so klare andere Kandidaten, meiner Meinung nach. Also die nächsten Teams, die so defensiv auffällig waren, waren eben Orlando, Boston und Oklahoma. Und irgendwie, also Orlando hat für mich jetzt nicht so diesen einen klaren Spieler, wo ich sage, das ist der Defensive Player of the Year. Ich wüsste nicht mal 100%, wer der beste Defender in dem Team wäre. Für mich wäre es vielleicht Jalen Suggs und der ist ein Guard-Defender. Und ich fände es ein bisschen komisch, wenn der Defensive Player of the Year wäre. In Boston, finde ich, sieht man auch ganz klar, dass es halt so ein Team-Effort-Ding ist und dass da halt 5 bis 8 richtig gute Defender rumlaufen, aber jetzt nicht so diese eine herausragende Defender vielleicht. So der nächste Kandidat, den ich ernsthaft auf meiner Liste hatte, war vermutlich wirklich Bam Adebayo, der halt ein ganz anderer Typ von Defender ist, der auch mit ihm auf dem Feld schaffen, die Heat eben auch eine sehr gute Defense zu sein. Ohne ihn sieht es leider nicht ganz so gut aus, aber er ermöglicht halt auch Spo so diese ganzen Zonen-Defense zu spielen, so viel Switching-Schemes und so weiter. Und ich finde, da sieht man halt klar, dass es am Bam liegt, deshalb ist er da am Ende mein zweiter Kandidat für den Depoy.
Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Es ist, also ich habe immer noch ziemlich häufig Wemby gelesen tatsächlich.
Ja, ich finde auch, man kann den Case irgendwie machen,
ja.
Aber mir ist am Ende, ja, das Team ist mir irgendwie ein bisschen zu irrelevant. Und also es wird sich für mich schon ein bisschen komisch anfühlen, wenn du jemandem den Defensive Player of the Year gibst, der seinem Team nicht mal zu einer Top 20 Defense verhilft. Also da reden wir ja noch nicht mal von der Top 10 oder so. Klar, mit ihm auf dem Feld sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, dass man 112,8. Das wäre schon eine gute Defense, da wäre man so Platz 5 oder 6. Also schon eine sehr gute Defense, aber also ich weiß nicht. Rudy Gobert macht das Ganze halt nochmal 5 Punkte besser und klar in einem deutlich besseren Team und einem anderen Umfeld und so weiter, aber es wirkt für mich ein bisschen zu gewollt teilweise, dass viele da schon Wemby drauf haben. Also so an Platz 3 oder 4 oder so, gar keine Frage, aber so, keine Ahnung. Also Gobert und Adebayo finde ich dieses Jahr schon nochmal klar besser.
Ja, safe. Nee, sehe ich auch so. Ich finde es irgendwie eigentlich interessant, wenn man hier so mal drauf guckt, dass der einzig wirklich faire Award ist ja letztendlich der Sixth Man of the Year Award, ne? Weil bei dem ist ja normalerweise das, wo wir uns am meisten drüber aufregen, ist eigentlich relativ klar definiert, und zwar der Dude, der einfach von der Bank am meisten Punkte schießt, wird in der Regel, kriegt diesen Award, und zwar egal, ob der effizient ist oder ansonsten scheiße oder sonst oder so, ne? Hauptsache haut einfach immer ein paar Körbe rein. Also in der Hinsicht ist das fair. Hier beim Depoy und so weiter ist es halt immer so eine Sache, weil wir vergeben hier individuelle Awards in einem Teamspiel. Also du musst ja irgendwie, und dann argumentieren wir ja, und dann nehme ich uns beide natürlich auch explizit mit rein, immer auch damit, dass der Teamerfolg ja auch zählen muss und so weiter. Und dementsprechend ist es eigentlich immer unfair für Spieler, die halt in einem Kackteam spielen, weswegen ja viele sagen, ja, Spieler in einem Kackteam wähle ich einfach grundsätzlich nicht. Aber irgendwie ist das schon eine unfaire Geschichte, ne? Hier muss man jetzt sagen, bei Rudy Gobert hätte ich jetzt auch gesagt, okay, es ist einfach mit Abstand die beste Defense in der Liga. Und zwar jetzt, zumindest wenn ich jetzt hier laut der Stat-Seite von NBA.com gehe, dann sind es einfach mal 2 Punkte Unterschied zum Zweiten, und die Zweiten sind die Celtics und die sind auch ziemlich gut. Also das heißt, eine sehr, sehr gute Defense, und er verankert die einfach komplett und ist natürlich damit hauptverantwortlich, nicht als einziger, aber hauptverantwortlich. Legt dabei ja auch noch ziemlich gute Zahlen auf, ne? Also ist ja jetzt nicht so, wäre er da jetzt irgendwie unauffällig oder sowas, aber er ist der 2. beste Rebounder in der Liga mit 12,9 Rebounds, hat auch seine 2,1 Blocks und so weiter. Also diese individuellen Zahlen schauen sehr gut aus, das Team dann noch mit dazu, und du siehst halt, dass wenn er auf der Bank sitzt, sind sie zwar auch nicht komplett scheiße, aber da ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Für Wemby wird jetzt aus meiner Sicht halt irgendwie sprechen, dass er, klar, ne, also die individuellen Sachen, sehr viele Blocks, Steals etc. Und man muss auch sagen, die Spurs sind, ein bisschen so wie du es vorhin angedeutet hast, so richtig, richtig scheiße defensiv, wenn er nicht dabei ist. Aber wenn er dabei ist, eigentlich relativ gut in der Verteidigung. Das heißt, er hebt sich schon nochmal massiv an. Das wäre für mich so ein bisschen der Case für ihn. Aber ich finde es auch leicht konstruiert, und dafür sind es einfach, was sind sie hier, 21. beste Defense. Also das ist dann einfach in Sphären, wo man dann sagen muss, ja, das kann ich jetzt dann aber auch nicht mehr irgendwie so. Oder ich kann schon entschuldigen, dadurch, dass das Team schlecht ist, aber irgendwie kann ich mich dann auch nicht überreden, ihm das jetzt dann irgendwie zugute zu halten. Und ja, ich meine, Gobert macht halt das, was er eigentlich seit Jahren irgendwie gut macht, nur dass es dieses Jahr halt in diesem Kontext auch gut läuft. Und mich hat immer so ein bisschen an der Wahl von Gobert manchmal gestört, dass man dann gesagt hat, ja, er macht die Defense viel besser und irgendwie ist er auch gut und so, aber er ist teilweise auch ein Fremdkörper im Team. Das war jetzt so ein Argument, das so von der Seite reingrätscht, weil man sagen kann, ja gut, aber wenn er ein Fremdkörper ist, was ich in der Kabine, auf der Bank oder in der Offense, was hat das jetzt mit der Defense zu tun? Aber irgendwie, finde ich, spielt das in so einem Teamkontext schon auch mit rein, irgendwie, wie die Stimmung ist, wie man zusammenpasst und so weiter. Und das kann man ihm dieses Jahr ja eigentlich gar nicht vorwerfen. Also da hat man irgendwie nichts gehört und es scheint gut zu funktionieren. Er scheint auch gut mit seinen Teamkameraden zurechtzukommen. Und dementsprechend spricht das für mich noch ein bisschen mehr für ihn einfach.
Ich finde auch, was man dieses Jahr halt wieder sieht, was man letztes Jahr überhaupt nicht gesehen hat, ist, dass Leute halt auch wieder Angst haben, in die Zone zu ziehen, wenn da Rudy Gobert steht. Also ja. Letztes Jahr zum Beispiel, da waren die Timberwolves nur Team Nummer 22, was Attempts am Ring angeht, also quasi defensiv, also wie viele man zugelassen hat. Dieses Jahr ist man wieder Platz 9. Und das, finde ich, liegt schon klar an Rudy Gobert. Also der hat letztes Jahr schon einen Schritt zurück gemacht. Und ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass er halt so einen klaren Schritt zurück gemacht hat und da auch nie wieder rankommt an dieses Level, was wir in Utah gesehen haben. Mhm. Und dieses Jahr ist er da halt schon wieder ziemlich klar dort. Und deshalb fühle ich mich da auch wieder ganz gut, ihm einen Defensive Player of the Year zu geben.
Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair bei Wemby. Da haben wir jetzt sehr, sehr viele Spieler, finde ich, über die Saison gesehen, die sich gedacht haben, so, dem Dude drücke ich jetzt aber mal eine rein. Also die dann extra gegen Wemby gescored haben. Viele wurden weggeblockt, aber andere haben eben auch gescored und diese ganzen Bilder hast du halt einfach bei Gobert nicht gesehen, weil da weiß halt jeder, was ihn erwartet und keiner muss ihm was beweisen. Das ist schon gut. Und ich habe hier noch eine Statistik rausgekramt. Es gibt 159 Spieler in der NBA, die mindestens 25 Minuten gespielt haben in dieser Saison und mindestens 50 Spiele gemacht haben. Und unter denen hat Gobert mit einem 106,1er Defensive Rating einfach mit Abstand das Beste. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, auf den Plätzen 2 und 3 kommen zwei Mitspieler von ihm. Also, das kann vielleicht auch ein bisschen was mit dem Team zu tun haben. Aber sei es drum, ich glaube, absolut, das wäre ein verdienter Pick und ich glaube, da braucht man auch nicht großartig rum argumentieren. Bei Bam finde ich, ja, hattest du einen guten Punkt. Das zieht, fünftbeste Defense, die hat er wiederum verankert. Ja, kann man auch dafür argumentieren, aber ich glaube einfach, dass wenn du dann Bam und Gobert nebeneinander stellst und versuchst, irgendwie halbwegs neutral zu urteilen, dann musst du ja eigentlich Zahlen zu Rate ziehen. Dann kommst du halt an Gobert nicht vorbei, deswegen muss er es eigentlich kriegen.
Ja, sehe ich auch so, was ich nochmal bei Wemby sagen wollte. Ich finde, man sieht bei ihm schon auch so diesen Gobert-Effekt, dass eben viele ganz irritiert sind, was sie mit ihm machen sollen, wenn er da eben in der Zone steht.
Ja.
Also hat man zum Beispiel auch gesehen, waren es die Wizards? Vermutlich waren es die Wizards oder die Grizzlies, ich weiß es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall einen Fastbreak, wo Wemby eben alleine hinten waren. Drei gegnerische Spieler sind auf ihn zugelaufen und die haben sich fünfmal den Ball hin und her gepasst. Und am Ende sind sie in ein normales Halfcourt-Set reingekommen, weil sie in der Transition 3 gegen 1 nicht ausspielen konnten. Also sowas sieht man ja normalerweise auch einfach nicht. Aber der stellt halt Teams schon jetzt vor so eine komische Aufgabe, dass ich schon klar finde, man kann für ihn auf jeden Fall ein Argument finden, dass man ihn irgendwie da vorne mit drin haben möchte.
Ja, definitiv. Wer übrigens gar nicht auftaucht, abgesehen davon, dass er halt auch nur 50 Spiele gemacht hat, war Evan Mobley. Das finde ich noch insofern erwähnenswert, weil der wurde ja letztes Jahr quasi schon fast zum Depoy gekürt. Dieses Jahr hört man da relativ wenig von.
Ja, ich finde, man hat bei den Cavs dieses Jahr gesehen, dass vielleicht Jared Allen da doch ein bisschen mehr Impact noch hat.
Ja.
Weil in der Phase, wo Mobley weg war, lief es im Endeffekt defensiv genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein bisschen besser. Und da hat eben Jared Allen das Ganze alleine gemacht. Wenn ich noch fast ein bisschen vermisst habe, beziehungsweise den ich auch ein paar Mal an Platz 3 gelesen habe, ist Anthony Davis von den Lakers. Mhm. Da finde ich, kann man dieses Jahr, aber wenn man, also klar, wenn man Anthony Davis beim Zocken zuschaut, dann finde ich, sieht man schon ganz klar, dass er defensiv einen riesen Impact hat. Und das ist schon, ja, mit ihm zu tun hat, dass die Lakers immerhin noch eine durchschnittliche Defense haben, aber man hat halt auch nur eine durchschnittliche Defense und die Werte sehen mit ihm auf dem Feld halt nicht so viel besser aus, leider. Also die letzten Jahre war das normalerweise immer so, dass er halt, wenn er auf dem Feld war, dann hatte man eine Top 5 Defense oder so und das hat man dieses Jahr nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an ihm liegt oder ob da die ganze Kaderkonstruktion der Lakers leider auch ein bisschen was mit zu tun hat oder eben, dass LeBron mittlerweile 39 ist oder so und da auch nochmal jemand, der defensiv schon gut war, noch einen Schritt verloren hat. Ja. Aber insgesamt finde ich es einfach schwer, dann für so jemanden einen Case zu machen.
Ja, ja, safe, sehe ich auch so. Wen man noch vermisst so ein bisschen in der Auflistung, ehrlich gesagt, wenn man nämlich so ein bisschen auf die Rankings so der letzten Jahre geht, dann wäre das ja zum Beispiel ein Brook Lopez, der jetzt individuell auch nicht schlecht war, aber nichtsdestotrotz sind ja die Bucks irgendwo auf Platz 19 oder so im D-Rating, also das ist auch relativ untypisch für die Bucks. Deswegen wundert es mich nicht, in Walker Kessler irgendwie, der mit 2,4 Blocks da auch ordentlich aufgelegt hat, aber Blocks sind nun mal nicht alles. Anthony Davis, du hast vollkommen recht, der gehört auf jeden Fall mit rein. Und wen hatte ich hier jetzt noch? Nur, dass wir es nochmal erwähnt haben, Joel Embiid natürlich, großartiger Verteidiger, aber eben nur 39 Spiele gemacht und dementsprechend auch nicht in Verdacht, da irgendwie jetzt hier mit diskutiert werden zu müssen. Aber gut, ich glaube, damit haben wir auch so ziemlich alle erwähnt, die so ein bisschen in dem Kreise waren, und kommen zum Most Improved Player of the Year, dem MIP Award. Und da bin ich mal gespannt, wen du hast. Da würde ich gerne kurz vorlegen.
Gerne.
Weil ich nämlich mal den Case für jemanden machen kann, bei dem ich niemals in meinem Leben gedacht hätte, dass ich irgendeinen Case für ihn mache bei irgendeinem Award. Aber ich glaube, ich muss ihn tatsächlich erwähnen. Und diesmal ist es einfach für mich Coby White. Und auch hier jetzt keine große Überraschung. Also ich glaube, wenn man jetzt mal Google anschmeißt, ich bin nicht der Erste, der irgendwie auf Coby White gekommen ist. Aber ich überrasche mich trotzdem selber, A, dass ich ihn auswähle, und B, dass er überhaupt in diese Sphäre kommt. Weil ich hatte bis Anfang der Saison, also so ein paar Spiele in die Saison rein, noch so dieses Gefühl, Coby White ist einfach so dieser ewige Chucker mit wirrer Frisur, wo man nicht so richtig weiß, liegt es jetzt an ihm oder liegt es am Trainer oder liegt es an diesem ganzen Schrott irgendwie in Chicago, der sich da so vom Front Office und vom Owner angefangen irgendwie bis unten hindurchzieht. Also dieses Durcheinander der letzten Jahre, finde ich, hat Coby White immer sehr, sehr gut transportiert, weil man immer gesagt hat, okay, der hat die Fähigkeiten, der hat das Talent, irgendwie, den müsste man irgendwie einsetzen können, aber man hat sich mal gesagt, was ist das eigentlich für ein Decision-Making? Also wie kam der denn jetzt dazu, überhaupt jetzt in diesem Moment einen Pass zu spielen oder eben keinen Pass zu spielen oder irgendwas anderes zu machen? Es war immer so fürchterlich wild, und dieses Jahr schaut es halt irgendwie ganz anders aus. Also er hat jetzt 19 Punkte, 5 Assists, 4,5 Rebounds, 0,9 Stocks, er trifft seinen Dreier gut, sein Decision-Making ist deutlich verbessert irgendwie, er war einer der Konstanten, kann man fast sagen, irgendwie im Spiel der Bulls, und hat sich wirklich hochgespielt von, wie soll ich es ausdrücken, vom Spieler, der mich einfach genervt hat, zu einem, wo man sagt, okay, das ist eigentlich ganz geil. Und nachdem er jetzt einen ziemlich niedrig dotierten Vertrag eigentlich unterschrieben hat, was auch völlig gerechtfertigt war mit den Leistungen, muss er sich selber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hinterfragen und den Arsch beißen, warum er jetzt plötzlich so aufspielt, wo er den Vertrag schon hat. Normalerweise läuft sowas ja andersrum in der NBA, dass du nochmal kurz aufspielst und danach rumgurkst, wenn die Kohle eingesackt ist, und er hat sich erst die Kohle vermasselt und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt zeige ich mal, wie ich hier spielen kann. Aber also für mich absolut verdient. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen rumgegoogelt. Also er hat von allen Spielern, die mehr als 1250 Minuten eingeloggt haben, klingt jetzt relativ random, aber ist irgendwie so ein Standardwert für Leute, die halt oft eingesetzt werden, hat er einfach den höchsten, wie soll ich sagen, die höchste Veränderung in Sachen Touches und Usage Rate im Vergleich zu letztem Jahr. Also er wird einfach viel mehr genutzt, hat viel mehr Würfe gekriegt, aber, und das ist halt der Punkt, die halt auch sinnvoll umgesetzt, weil letztes Jahr hätte ich gesagt, um Gottes Willen, gib dir nicht noch mehr Touches, weil da passiert halt irgendwas. Und dieses Jahr ist es einfach nicht so. Und allein dieser Turn von jemandem, der schon eine Weile in der Liga ist und der jetzt irgendwie scheinbar den inneren Schalter gefunden hat, finde ich, der macht's, dass er es verdient hat. Und dazu kommt noch, dass er halt jetzt nicht die Konkurrenz hat, würde ich jetzt mal sagen, zumindest keine, die mir eingefallen ist, die sich so massiv aufgedrängt hätte. Also ich habe ja zwar auch noch andere Namen stehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer da so brutal vorbeikommen sollte. Deswegen bin ich mal gespannt, wen du da hast.
Ja, ich finde, MIP ist immer so ein spezieller Award, wenn man da schon sieht, wie Leute eben so, was sie halt wie gewichten. Also ich finde, Coby White ist ein guter Case. Ich habe ihn mir auch aufgeschrieben, aber zum Beispiel nicht auf der 1 und auch nicht auf der 2. Ja. Deshalb, also ich verstehe den Case auf jeden Fall. Ich sehe, wo der herkommt. Ich finde halt bei Coby White, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Also zum einen hat Coby White ja schon mal 15 Punkte in der Saison aufgelegt. Das ist halt schon ein paar Jährchen her. Also der nominelle Sprung jetzt von den Zahlen, der ist vielleicht gar nicht so groß, wie man den jetzt sieht, weil letztes Jahr zum Beispiel war ja seine schlechteste Saison, was Points per Game angeht, mit nicht mal 10 Stück. Dass er jetzt da deutlich besser ist, finde ich, liegt halt zum einen an der Rolle, die er in dem Team jetzt hat. Er darf starten, er spielt, ne, glaube ich, schon eine deutlich andere Rolle als letztes Jahr. Ich finde aber auch, er war letztes Jahr schon gar nicht mehr so schlecht, wie man das am Anfang teilweise noch gesehen hatte. Alleine weil seine Effizienz halt besser geworden ist. Ich fand ihn defensiv letztes Jahr gut. Da weiß ich noch, dass wir in einem Pod mal drüber geredet haben. Du gemeint hast, das siehst du gar nicht. Ich finde, das ja sieht man jetzt schon wieder, dass es gar nicht so schlecht war, der Tag vielleicht. Also er ist jetzt natürlich kein Elite-Defender, aber ich finde, man hat es auch zum Beispiel gestern in dem Spiel gegen Atlanta gesehen, dass er das schon gut machen kann, dass er auch mal gute Guards ordentlich verteidigen kann. Und von dem her finde ich sein Skillset da auf jeden Fall schon ganz stark und auch nicht, also sein Improvement ist auf jeden Fall da. Also ich habe ihn ja auch auf Platz 3. Also ich finde, man kann da schon dafür argumentieren, dass er dann einen legitimen Case hat. Mhm. Ich finde halt, zwei Leute haben da noch einen bisschen besseren Case. Und das sind, zum einen habe ich an 1 Tyrese Maxey. Am Anfang der Saison war ich mir noch relativ sicher, dass ich hier Tyrese Halliburton aufschreiben werde, aber der ist mit seiner Verletzung und seiner zweiten Saisonhälfte einfach ein bisschen abgefallen.
Ja.
Ich finde, Tyrese Maxey hat halt nominell den größten Sprung gemacht. Also den hatten viele vor der Saison vermutlich nicht mal im Dunstkreis von einer, keine Ahnung, Top 30 oder Top 40. Und ich finde, er hat halt jetzt auch gezeigt, dass er als zweite Option vor allem enorm wichtig sein kann, extrem gut funktioniert. Er legt zwar auch nicht mehr so brillante Zahlen auf wie zu Beginn der Saison. Ich glaube, da hat er mal einen Stretch, wo er irgendwie 28 Punkte, 7 Assists aufgelegt hatte, bei richtig gutem Shooting, über 40% und so weiter. Da ist er jetzt ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, das liegt halt vor allem an der Zeit, die er ohne Embiid spielen musste, weil ich finde, man sieht schon, dass er noch so jemanden wie Embiid neben sich braucht, gerade was so seine Effizienz angeht, auch wenn die auf jeden Fall schon überdurchschnittlich ist. Und an 2 habe ich mir tatsächlich Jalen Williams aufgeschrieben von den Thunder. Ja, ich finde, da sehen die individuellen Zahlen, da sieht man jetzt vielleicht auch nicht so diesen klaren Sprung. Er ist auch ein Zweitjahresprofi, den schreiben Leute ja, oder es gibt Leute, die solche Leute in ihren MIP-Diskussionen gar nicht so wirklich berücksichtigen, weil die sagen, ein Zweitjahresprofi macht ja automatisch schon einen Sprung. Das ist quasi der logische Zug der Zeit und das muss quasi kommen und das sollte man nicht extra belohnen. Aber ich finde, bei ihm hat man auch innerhalb der Saison halt einfach einen krassen Sprung gesehen. Gerade so ab Januar im Endeffekt, finde ich, hat er halt im Endeffekt richtig krasse Zahlen aufgelegt. Und ja, ich finde, man kann für ihn mittlerweile vielleicht schon echt einen Case machen, dass er einer der besten 30 oder 40 Spieler der Liga ist.
Ja.
Und das ist halt schon ein Sprung, der extrem ist für jemanden, der gerade seine zweite Saison spielt. Er funktioniert halt auch in Lineups ohne SGA gut, kann die anführen, was ich jetzt für einen Zweitjahresprofi auch nicht selbstverständlich finde. Und deshalb habe ich mir ihn halt dann noch an der zweiten Position aufgeschrieben.
Mhm. Wobei ich sagen muss, für Coby White spricht, weil du gesagt hast, der große Sprung bei Tyrese Maxey, der ist ja von, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest, aber von 9,7 auf 9,10,1 Punkte irgendwie hoch sich selbst katapultiert. Und das Ganze ohne irgendwie großartig an Effizienz einzubüßen, also das True Shooting ist im Prinzip das Gleiche, hat eine viel größere Rolle. Und was ich spannend fand, das hatte ich irgendwo rausgegoogelt, der Abstand zwischen ihm und dem Zweiten sozusagen, wenn es ums Thema geht, wie sehr sich die Touches erhöht haben, ja, ist 15,8. Also sozusagen der Nächste ist 15,8 Touches hinter ihm, wenn es nur um dieses Thema Erhöhung geht. Also das ist schon richtig, richtig krass. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, ja gut, wenn halt jemand mehr ins Spiel eingebunden wird und auch mehr Touches kriegt, kann er auch mehr machen. Deswegen steigen dann in dem Sinne auch die Punkte. Das ist natürlich vollkommen richtig. Die Frage ist nur, warum war er eigentlich letztes Jahr auf 9,7? Also er war ja, wenn man jetzt so die Punkteschnitte seiner Karriere durchgeht, 13, 15, 12, 9. Also es ist immer so ein bisschen auf und ab gegangen. Letztes Jahr war halt einfach auch echt nicht gut, aber sich davon jetzt wieder so zu holen, das ist schon irgendwie krass. Und ich finde, der Unterschied ist nochmal, also für mich persönlich, ich meine, dein Case ist sehr, sehr gut und Maxey hat es auch absolut verdient, aber bei Maxey hätte ich gesagt, der war letztes Jahr schon ein geiler Spieler und ist jetzt halt noch ein geilerer Spieler. Also der ist von echt gut auf auf dieses erhoffte und ein bisschen auch erwartete Elite-Level irgendwie so ein bisschen hochgegangen, je nachdem, wie man jetzt Elite definiert. Kobe White ist einfach von jemandem, der saß auf der Bank, du wusstest nicht, wie ist denn eigentlich seine Rolle jetzt auf Dauer? Ist es jemanden, den ein anderes Team überhaupt will? Hat der eigentlich einen richtigen Trade-Wert oder nicht, mal abgesehen davon, dass er noch relativ jung ist? Zu jemandem, der halt in diesem Team scoring-mäßig von den Entscheidungen her vorangeht. Und diesen Sprung finde ich im Grunde nochmal krasser. Oder um es anders zu formulieren, so Tyrese Maxey von gut zu sehr gut und bei ihm halt von kacke zu gut. Und ich glaube, der Sprung ist einfach besser. Also, er sticht mehr ins Auge. Wobei ich sagen muss, ich müsste dir insofern einen Punkt geben, es ist natürlich wesentlich schwerer, wenn du eh schon gut spielst, dann nochmal hochzusteigen. Das haben wir ja jedes Jahr bei diesem Award. Wenn wir dann sagen, ja, machen ein paar Punkte mehr, dann wirklich den Unterschied zu jemandem, der aber eh schon auf einem ganz anderen Level war und sich da nochmal hochkatapultiert hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich schwank auch jedes Jahr hin und her mit meiner Argumentation und sage dieses Jahr genau das Gegenteil von dem, was ich letztes Jahr gesagt habe, aber wahrscheinlich würde ich es ihm einfach mal gönnen, weil mich dieser Turnaround so freut. Aber Maxey ist natürlich schon auch krass, weil der ist einfach in vielen Dingen besser geworden, wobei ich gerade sehe, jetzt nicht zwingend in Sachen Effizienz. Da ging es ein bisschen runter, dafür aber auch in größere Rolle. Ich hatte jetzt hier als dritten sogar noch Donte DiVincenzo aufgeschrieben. Wobei ich mir jetzt bei dem im Vergleich zu den anderen beiden jetzt von den Zahlen mal unabhängig ein bisschen schwer getan habe, im Sinne von, er war halt vorher in einem anderen Team und anderen Teamkontext und dieses, ich gehe jetzt woanders hin und spiele dann da anders, finde ich immer so ein bisschen schwer zu bewerten.
Ja, sehe ich, aber ich finde, bei DiVincenzo kann man auf jeden Fall den Case für machen, wenn man alleine auf sein Shooting schaut. Also er hat die letzten Jahre ja schon immer recht viele Dreier genommen. Also so, wenn man auf 100 Possessions geguckt hat, so zwischen 7,5 und 10,5. Letztes Jahr bei den Warriors 9,5 ist ja auch schon ein guter Elite-Wert, je nachdem, wie man da halt als Konkurrenz ansetzen. Jetzt hat er halt 15,1 Three-Point-Attempts pro 100 Possessions und das ist halt quasi, also das sind Steph Curry bei die Heels-Fähren, das ist schon ziemlich krass und vor allem hat er halt dabei auch seine Quote gehalten, also immer noch 40% dabei treffen, das ist halt ein kranker Wert und das ist halt schon so, ja, wenn sich so ein Skill quasi so signifikant quasi erhöht oder verbessert, ist schon ein Sprung, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Deshalb finde ich, DiVincenzo kann man da schon auch einen sehr guten Case für machen. Ja. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, er hat letztes Jahr ja auch seine 26 Minuten pro Spiel gespielt und jetzt spielt er 29. Also es ist jetzt ja nicht so dieser Case, jemand spielt 10 Minuten mehr und macht dann 2 Punkte mehr oder so. Also es ist ja schon eine ganz andere Rolle, die deutlich größer ist, als sie die letzten Jahre war.
Die deutlich größer ist, genau. Er hat sein True Shooting dabei nochmal gesteigert, die Usage gesteigert, ist um 6 Punkte raufgegangen. Und schießt auf diesem Elite-Level und hat den besten Dreierschnitt, also mit 40,1 knapp drüber im Vergleich zum letzten Jahr, besten Dreierschnitt seiner Karriere. Das ist schon krass und hilft natürlich damit dann auch wieder einem Team wie den Knicks. Und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so despektierlich, aber meine ich gar nicht, die für mich jetzt rein individuell vielleicht gar nicht irgendwie auf diesem Elite-Level wären, aber dadurch, dass eben so viele Spieler so gut zusammenpassen und sich ergänzen und so gut als Team irgendwie performen, und da ist er halt einfach so ein wichtiger Teil davon, sich hier auf diesen zweiten Platz katapultiert haben. Deswegen, das sprach auch alles für mich, aber halt jetzt dann hinter den anderen beiden. Also ich hätte White auf der 1, Maxey auf der 2 und DiVincenzo auf der 3, wobei ich den Case für Maxey durchaus auch sehe, ja. Da kann ich eigentlich nicht widersprechen. Kommen wir doch mal direkt zum Fairsten Award, wir haben es schon angesprochen, zum Sixth Man of the Year. Und ich nehme es mal nicht vorweg. Wen hast du denn da?
Ja, ich habe mir drei Leute aufgeschrieben und ich bin mir bei meiner Reihenfolge immer noch irgendwie unsicher, aber ich haue es einfach mal so raus, wie ich es mir in Klammern geschrieben hatte. Ich habe Bogdan Bogdanovic auf der 1, ich habe Malik Monk auf der 2 und Naz Reid auf der 3. Mhm. Also Bogdanovic legt fast 17 Punkte pro Spiel auf, 3 Rebounds, 3 Assists, bei gutem Shooting 37%. Ich finde, man sieht bei ihm halt enorm, wie wichtig er für dieses Team ist. Also mit ihm auf dem Feld ist Atlanta halt überdurchschnittliches Team, zwar nur minimal überdurchschnittlich, aber immerhin. Und ohne ihn wird man halt mit, keine Ahnung, 9 Punkten oder so ausgescored. Und egal, wer da sonst so rumläuft, also ich finde, man sieht schon, wie wichtig sein Playmaking und so weiter für Atlanta ist, weil man da sonst irgendwie keine richtige Balance in dem Team findet anscheinend.
Ja. Finde ich ganz interessant, weil ihn hatte ich jetzt hier gar nicht mit drin. Also den hätte ich dann vielleicht eher so auf 4 oder 5 gehabt. Also gut, was mich für ihn so ein bisschen rausgenommen hat, ist, er ist 33 Spiele gestartet. Das qualifiziert ihn durchaus nach wie vor als Sixth Man, weil die Mehrheit seiner Spiele eben von der Bank kam. Aber es ist schon eine erhebliche Anzahl, wo er eben auch als Starter gebraucht wurde. Und bei ihm hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, da geht es gar nicht jetzt unbedingt drum, wer eine Bank oder eine Startrolle hat, sondern man muss einfach mal so ein bisschen gucken, wie die Aufstellung insgesamt passt und dass man vor allem irgendwie genug Defense auf den kleinen Positionen hat. Also waren so ein bisschen andere Überlegungen. Sein Net-Rating ist negativ, sogar. Sehe ich hier gerade, wenn ich mich nicht verguckt habe, zumindest laut BKRF.
Echt? Bei mir steht hier plus 1,9 on-court.
Du bist aber nicht bei BKRF, ne?
Doch.
Doch?
Hey, warte mal. Bist du beim richtigen Bogdanovic?
Ja, Bogdan. schon von den Hawks, richtig?
Ja.
Ich habe hier... Nicht, dass ich mich vorhin verguckt habe. Das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall noch klären. Ich habe minus 4. Wieso?
Ich habe plus 1. Also bei mir steht hier bei BKRF plus 1,9 on-court. Plus minus.
Okay. Achso, nee, ich habe ungeguckt. O-Rating, also 116, D-Rating 120.
Ah, okay. Ja, nee, das ignoriere ich immer gekonnt. Also okay, außer gut. Das O-Rating schaue ich mir an, aber...
Ja, genau. Okay. Gut. Können wir auch ignorieren. Ja, also weil er halt relativ viele Spiele gestartet ist. Ich habe es ein bisschen umgedreht. Ich habe ein bisschen gekämpft zwischen Malik Monk und Nas Reed. Und auch hier widerspreche ich mir mal wieder selber, weil ich ja gerade gesagt habe, immer der von der Bank am besten chuckt, kriegt den Titel. Und das wäre nun mal Malik Monk. Und ich habe trotzdem Nas Reed hier an 1 stehen, weil, und das wäre jetzt sozusagen mein Case für ihn, ich finde es krass, wie er teilweise den Platz von Karl-Anthony Towns eingenommen hat und das Spiel einfach trotzdem irgendwie gut lief, wenn er so reingesappt wurde sozusagen, obwohl sie ja schon relativ unterschiedliche Spieler sind. Ich fand's krass, wie beweglich und dribbelstark er eigentlich ist, was ich ihm früher, ehrlich gesagt, habe ich nicht so genau hingeguckt scheinbar, gar nicht so zugetraut hätte, was er für ein guter Dreierschütze ist, also trifft über 40% irgendwie von draußen und ich finde, rein optisch, muss man sagen, schaut Nas Reed nicht aus wie ein Dreierschütze. Also, ja, also das heißt, meine ganzen optischen Erfahrungen, die ich gemacht habe über die NBA, kann ich mal wieder in die Tonne treten, weil er ist einfach ein sehr, sehr guter Dreierschütze und ich finde es geil, weil er hat immer dieses, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es wirkt immer so, als bringt er unfassbare Energie mit rein. Und setzt sie dann aber auch so körperlich durch, so als Pick. Also er ist einfach so ein bisschen so ein Typ Dampframme, aber eine bewegliche. Und ich kann es nicht so richtig beschreiben, ehrlich gesagt. Ich weiß, das klingt jetzt total wild, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er ist natürlich auch jetzt statsmäßig irgendwie nicht großartig in der Malik Monk. Und für Monk spricht halt einfach, er ist halt mit Abstand halt der beste Scorer von allen Leuten, die halt so von der Bank gekommen sind in dieser Saison. Das ist ja normalerweise quasi der... jetzt ist mir der Name entfallen. Das wollte ich sagen, Dingsbums Gedächtnis Award, das fällt mir der Name nicht mehr ein.
Wie ist er? Jamal Crawford.
Genau, Jamal Crawford, exakt. Also das wäre eigentlich genau seine Rolle. Und dabei natürlich auch noch effizient. Also das, ich finde, beide hätten es irgendwie verdient, aber irgendwie tendiere ich so ein bisschen mehr zu Nas Reed. Ja, und an dritter Stelle hatte ich mir halt Norman Powell aufgeschrieben, der, glaube ich, in dieses Feld da noch ganz gut mit reinpasst.
Ja, Paul war so bei mir der vierte Kandidat quasi. Ich finde, bei, was du angesprochen hast mit Bogdanovic, mit dem Fakt, dass er startet, kann man auf jeden Fall anführen. Habe ich letztes Jahr bei Emmanuel Quickly zum Beispiel auch gemacht, weil seine Zahlen halt deutlich besser waren, wenn er gestartet ist. Ich finde, bei Bogdanovic ist das jetzt ja nicht unbedingt der Fall. Also er legt 0,2 Punkte mehr auf und 0,7 Assists mehr, aber seine Effizienz zum Beispiel ist sogar ein bisschen besser, wenn er von der Bank kommt. True Shooting sieht quasi genauso aus. Die Usage ist auch ziemlich gleich. Also da ändert sich für ihn jetzt nicht so viel, egal ob er startet oder nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Case, den wir letztes Jahr bei Quickly gesehen hatten. Ich glaube, er hat als Starter einfach, keine Ahnung, 5 Punkte mehr geaveraged oder so und sah da dann deutlich besser aus. Deshalb, ja, finde ich, passt es da nicht ganz so gut. Aber keine Ahnung, ich bin bei beim Sixth Man of the Year auch mal relativ flexibel. Ich finde, man kann dafür alle vier, die wir jetzt genannt hatten, schon einen ganz guten Case für machen. Also Naz Reid, finde ich, hat das auch ganz gut gemacht, sowohl neben Towns als auch neben Gobert sah er irgendwie ganz gut aus. Und gab ja sogar Leute, die jetzt in der Zeit, wo Towns verletzt war, fanden, dass er so gut aussah, dass man überlegen könnte, ob man Towns in der Offseason nicht wegtraden sollte und Naz Reid quasi langfristig als Starter einsetzen sollte und so weiter. Das sind ja schon Überlegungen, wenn man die halbwegs ernsthaft anstellen kann, dann finde ich, zeigt das auch, wie stark Naz Reid diese Saison war.
Ja, definitiv. Bei Monk auf der anderen Seite, ich meine, mit Monk sahen einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Kings immer deutlich besser aus als ohne. Und jetzt als er verletzt war am Schluss, irgendwie kann man jetzt sagen, lag es jetzt wirklich noch an ihm, keine Ahnung. Aber da haben sie relativ viel verloren und sind irgendwie runtergerutscht auf die 9. Frage ist natürlich, ob Monk da jetzt dann wirklich geholfen hätte, sie weiter oben zu halten. Aber irgendwie so bauchgefühlig würde ich sagen, schon. Und wenn es um dieses Thema Mikrowellenspieler geht, dann ist es halt dieses Jahr einfach definitiv Monk. Ja, aber ja, doch, die passen alle und Bogdanovic, also von seinem Impact her und von seiner Art und Weise, wie er hat so ein bisschen dieses Euro-Player-Elder-Statesman-Game, finde ich. Und das sehe ich ja grundsätzlich immer ganz gerne, aber man hat irgendwie immer so den Eindruck, okay, wenn er es endlich mal schafft, irgendwie länger fit zu bleiben, dann ist das so ein abgezocktes Ding irgendwie. Also er hat so eine Nikola Jokic-artige Abgezocktheit damit drin. Das würde ich jetzt zum Beispiel den anderen jetzt nicht zwingend unterstellen. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen ins Schwimmen jetzt und das ist auch, wie gesagt, bei diesem Award relativ schnell der Fall. Deswegen kommen wir zu einem Award, den man natürlich wesentlich besser an Zahlen und Fakten beurteilen kann, nämlich dem Coach of the Year. da kann ich ja mal vorlegen.
Gerne.
Ehrlich gesagt, ich habe mir einen Case für einen aufgeschrieben, aber ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, weil es gibt so viele Kandidaten, denen man das zugestehen würde. Also ich habe zum Beispiel Joe Mazzulla hier stehen, weil die Celtics halt schlichtweg das beste Team der Saison sind. Punkt. So, und es musst du erstmal schaffen und du musst es auch schaffen, das so zu halten und du musst es auch schaffen, dann jemanden wie Porzingis einzubauen. Übrigens, jetzt auch nochmal nach der Saison muss man sagen, gefühlt Porzingis jedes Mal, wenn er irgendwo war, entweder unzufrieden oder das Team unzufrieden oder alle miteinander unzufrieden oder verletzt oder beides. Dieses Jahr weder noch. Das ist auch eine Leistung, nicht nur vom Coach, vielleicht auch von ihm selber oder vom Team generell, aber spielt auch nochmal so ein bisschen mit rein. Und die Celtics halt einfach rundum richtig, richtig gut unterwegs gewesen und nochmal deutlich verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Also das könnte man Joe Mazzulla auf jeden Fall mal auf seinen Zettel schreiben. Dann hätte ich hier noch Jamal Mosley stehen, der es halt geschafft hat aus einem Team, dass ich persönlich zumindest nicht wirklich weit oben gesehen hätte vor der Saison, einfach deswegen, weil sie sehr viele junge Spieler haben, weil sie auch sehr viele Fragezeichen drin hatten, ein Team zu machen, was einfach mal, ja, locker ist vielleicht übertrieben, aber dann doch irgendwie auf Platz 5 einfach eingelaufen ist und jetzt relativ knapp sogar Homecourt verpasst hat, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und die einfach sowohl defensiv als auch teilweise, ehrlich gesagt, offensiv, irgendwas wahrscheinlich an Einzelspielern auch liegt, richtig, richtig Spaß gemacht haben. Also ihm gestehe ich es absolut zu. Und es gibt halt noch einige andere. Man könnte jetzt über Thibs theoretisch reden. Wie gesagt, über die Knicks habe ich jetzt ein paar Mal geredet, dass die hier auf 2 eingelaufen sind. Man könnte über, da habe ich ehrlich gesagt gerade den Namen vergessen, den Coach der Timberwolves reden, sagt man, sag nochmal.
Chris Finch.
Richtig, denn die Timberwolves waren jetzt in den letzten Jahren auch nicht unbedingt irgendwie mit größtem Erfolg gesegnet und da hat der Coach natürlich auch irgendwie eine Rolle in dem ganzen Ding. Aber ich habe mich letztendlich dann für, ich kann ihn nicht mal aussprechen, Marc, sag's mir, auf jeden Fall für den Coach der Oklahoma City Thunder entschieden, weil ich finde, diese Story mit einem sehr, sehr jungen Team, das auch ehrlich gesagt an einigen Stellen seine Schwachstellen hat, seine erkennbaren. Aber dieses junge Team mit diesen Schwachstellen und den teilweise, würde ich jetzt sagen, also für diesen ersten Platz, an den sie eingelaufen sind, dann irgendwie dann doch nochmal fehlenden Altstars oder wirklich so etablierten Stars, also in diesem ganzen Kontext dieses Team da auf die 1 zu coachen und die so zusammen zu puzzeln, dass sie, obwohl ihnen an manchen Stellen das Shooting gefehlt hat und da mal die Defense und da was auch immer, das aber so zusammenzukriegen, dass es einfach alles andere wegfegt. Und wir haben ja, ich weiß gar nicht, in bestimmt 4 Pods über die Saison immer wieder gesprochen, ne, ob das mal haltbar ist, und da muss man echt mal gucken, und ich war jetzt mal der große Zweifler, der gesagt hat, na, weiß ich nicht, also schaut jetzt zwar schon besser aus, aber am Ende der Saison und so weiter und so fort, wurde ich natürlich komplett Lügen gestraft und sind einfach auf der 1 eingelaufen mit 57 Siegen. Tja, und da komme ich nicht drum rum, um ihm diesen Award in die Hand zu drücken und zu sagen, herzlichen Glückwunsch, weil im Vergleich, also da muss man schon sagen, Joe Masula hat für mich halt einfach deutlich mehr fruchtbare Basis sozusagen, als er das jetzt einfach hatte. Und deswegen Hut ab.
Ja, ich habe mich hier für einen Coach entschieden, der den schwersten Coach der Liga hat und einen Job, den man niemandem wünschen würde, nämlich Doc Rivers. Nein, Spaß. Ich habe mich natürlich auch für Mark Decknold entschieden, tatsächlich.
Schade. Den Case hätte ich hören wollen.
Man könnte einen Case machen, wie du schon gesagt hast, für Chris Finch, für Joe Masula, für Mike Malone, finde ich, könnte man auch mal wieder einen Case machen.
Ja,
finde ich auch ziemlich witzig, dass er vermutlich auch eventuell nie einen haben wird, obwohl er die letzten Jahre immer ein richtig, richtig starkes Team gecoacht hat. Thibs hat einen guten Case. Ja, also finde ich, als Embiid noch fit war, hätte man für Nick Nurse bestimmt auch einen guten Case machen können. Ja, jetzt leider nicht mehr, aber gut. Aber ich finde, Coach of the Year ist immer sowas Witziges, weil wenn man vermutlich, ja, 60-70% der NBA-Fans, wenn du die fragst, wer der beste Coach ist, würden vermutlich alle Eric Spoelstra sagen. Ja. Und der hat tatsächlich noch keinen Coach of the Year und wird auch dieses Jahr keinen Coach of the Year Award bekommen können, vermutlich. Ja, aber ich finde auch, was du zu Decknold gesagt hast, stimmt einfach alles, würde ich so unterschreiben. Er hat das jüngste Team der Liga oder das jüngste Team aller Zeiten zum First Seed gecoacht. Es gab NCAA-Teams dieses Jahr, die älter waren als die Oklahoma City Thunder und die noch University Basketball quasi spielen, und die Thunder holen einfach in der Western Conference, die richtig hart war, den First Seed. Das ist schon ein krasses Achievement, finde ich, und zeigt auch im Endeffekt, wie stark die Thunder über die letzten Jahre gearbeitet haben, weil Decknold coacht dann nicht erst seit diesem Jahr, und die letzten Jahre hatte er ja schon teilweise ziemlich komische oder schlechte Records, und die hat man ihm eben durchgehen lassen. Und da ist er, ich glaube, da ist er dran gewachsen und das Team eben auch. Und das trägt jetzt Früchte, das Ganze. Deshalb finde ich, das würde es mich tatsächlich überraschen, wenn er es nicht werden würde.
Ja, das denke ich auch. Also die Story ist einfach zu Cinderella-mäßig irgendwie. Auch wenn sich es natürlich schon zu Anfang der Saison so ein bisschen angedeutet hat, aber dass sie sich halt das Ganze auch halten irgendwie, dass sie in Klatschsituationen so unfassbar abgezockt spielen, das ist ja wirklich in der Regel keine Stärke von jungen Teams irgendwie, dass man dann irgendwie hinten raus, wenn es eng wird, da heißt es immer so, ja, die Erfahrung spielt eine Rolle und so weiter. Hier kann man fast sagen, drauf geschissen irgendwie, weil sie haben es halt einfach trotzdem gut hingekriegt. Sie sind Top 4 in Offense und Defense, und das halt irgendwie mit dem Team, und trotz, also sie haben ja immer noch teilweise Shooting-Probleme und so weiter. Es spielt aber irgendwie gar keine Rolle. Es funktioniert. Sie haben fast keine Turnover irgendwie so als Team. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und das, ja, ist so ein junges Team. Also man kann es nicht oft genug betonen. Bringen ihre gegnerischen Teams aber dazu, durch wirklich clever eingesetzte Defense dann irgendeinen Haufen Turnover zu machen. Also rundum eigentlich eine richtig, richtig gute Geschichte, mit der wirklich, außer, glaube ich, jetzt Hardcore-OKC-Fans einfach keiner gerechnet hätte. Deswegen finde ich, es ein ganz guter Case dafür. Ja, gut, und bei allen anderen kann man natürlich auch irgendwie so ein bisschen rumlabern, sich das zurechtreden, aber es ist halt wirklich der absolute Laber-Award, muss man auch sagen, jetzt abgesehen davon, dass es sich hier auch wirklich mal anbietet, aber auch hier könnte man wahrscheinlich, jawohl, nee, die Spurs sind einfach zu kacke. Also dieses Jahr, ich wollte sagen, Pop ist jedes Jahr ja irgendwie Thema, aber dieses Jahr, glaube ich, das geht nicht. Das wäre irgendwie frech. Aber trotzdem ist Pop natürlich ein großartiger Coach. Gut, dann haben wir noch einen, ja, ich glaube, da machen wir es wirklich kurz. Executive of the Year interessiert eigentlich niemanden. Wir können trotzdem ganz kurz drüber reden. Ich habe hier Brad Stevens, weil die Celtics gut sind und er die Celtics einfach weiterhin gut gehalten hat und das Ganze noch irgendwie clever aufgebaut hat. Also erstens Kristaps Porzingis zu holen, dem zu vertrauen, das mit reinzubringen, obwohl die Celtics ja eigentlich finanziell gar keine Mittel hatten, muss man dazu sagen. Das ist schon ziemlich gut. Und wenn du es schaffst, irgendwie einen Kristaps Porzingis zu holen und dabei dann irgendwie auch noch einen First-Round-Pick rauskriegst in dem ganzen Ding, muss man sagen, das ist echt ein bisschen clevere Geschichte. Und wenn du es dann dazu noch schaffst, irgendwie den und andere Picks irgendwie zu Jrue Holiday zu machen, weiß nicht, dann kann man irgendwie nicht so richtig viel Argumente da dagegen finden und alles andere hat ja irgendwie auch funktioniert. Auf der anderen Seite vermute ich mal, du hast wen anders und wahrscheinlich auch einen guten Case dafür.
Ich habe mir tatsächlich niemanden aufgeschrieben, hätte jetzt aber auch auf Anhieb Brad Stevens genannt, weil mir auch ansonsten ja niemand so wirklich einfallen würde, wo ich sagen würde, das wäre ein klarer Executive of the Year Kandidat. Also man hatte ja die Hoffnung, dass es in Phoenix weiter vorangeht. Das sah jetzt aber nicht so gut aus. Wenn die jetzt Champ werden, dann waren die ganzen Trades vielleicht doch so super sinnvoll, wie man das vor der Saison erhofft hatte. Mhm. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wer so diesen riesen Move gemacht hat, wo man sagt, ja, der muss auf jeden Fall Executive of the Year werden.
Das ist das Witzige, weil das ist eigentlich der Award, den man am wenigsten zu dieser Jahreszeit irgendwie predikten kann, weil viele Teams bauen einfach nur dafür auf, dass sie eben in den Playoffs erfolgreich sind und das lassen wir dann immer außen vor. Und es gibt ja Leute, die nehmen dann einfach das komplette Vorjahr mit rein, also nicht im Sinne von den letzten Sommer, sondern einfach auch noch das, was davor war. Das finde ich dann aber auch irgendwie ein bisschen lächerlich und beliebig, weil dann kannst du ja einfach gleich so ein Lifetime Achievement Award für geben, dann ist auch gut und dann wird es irgendwie immer dasselbe.
Ja, ich meine, Sam Presti hätte natürlich jetzt irgendwann mal einen verdient. Ja. Logischerweise, wenn man die letzten Jahre sieht, aber also dieses Jahr hat er im Endeffekt ja nicht viel gemacht. Also alle Spieler sind besser geworden, der Coach ist besser geworden, aber er hat ja jetzt nichts in der letzten Saison explizit gemacht, was das Team um 15 Siege besser gemacht hat oder so.
Ja, klar. Aber Brad Stevens noch, ich meine, Marcus Smart weggetradet, das hätte auch ganz schön in die Hose gehen können, ist es aber irgendwie nicht. Und das Team hat irgendwie trotzdem Herz und Verstand, das ist auch interessant. Kannst du jetzt sagen, Glück oder er hat es gesehen, ich weiß es nicht, aber da kann man viel reininterpretieren. Ich glaube, insgesamt einfach rundum einen guten Job gemacht und natürlich auch die Möglichkeit und Fähigkeit gehabt hat, mit größeren Namen zu hantieren und das bringt dich ja normalerweise dann immer so ein bisschen in diese Range. Dann würde ich sagen, schließen wir ab mit dem Clutch Player of the Year. Der ist eigentlich gar kein offizieller Award, oder?
Ich glaube mittlerweile schon tatsächlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon.
Ist es mittlerweile offiziell? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwie, als ich mir so Award, habe ich einfach schnell die Liste irgendwie reinkopiert und da war der halt dabei. Da habe ich gedacht, hey, machen wir das jetzt auch? Na gut, machen wir es halt.
Doch, das ist seit letztem Jahr ein offizieller Award.
Okay.
Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
Ich meine, Clutch Player of the Year ist ein bisschen wie Six Man of the Year. Wie geht man normalerweise vor, oder ich zumindest? Man guckt halt natürlich, wer hat in Clutch-Situationen, also gegen Ende des Spiels, wenn es eng wurde und so weiter, am meisten und am besten gescored. Und da habe ich meinen Augen kaum getraut, denn es war DeMar DeRozan. Also ich weiß nicht, wen hast du denn da stehen?
Ich habe mir jetzt für meinen Award Steph Curry aufgeschrieben. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da beim Clutch Player of the Year so 100% drüber diskutieren muss. Aber also ich habe mir fast jedes Warriors-Spiel angeschaut und also jetzt rein Eye-Test-mäßig, ich glaube, ohne Steph Curry hätte man vielleicht 2 gewonnen. Und so hat man immerhin ein paar mehr gewonnen. Ich glaube, es waren 43 Games, die ins Clutch gegangen sind und ja, 23 davon hat man gewinnen können. Bei DeRozan waren es 24 von 40, also auch eine sehr gute Siegquote da tatsächlich. Und ich finde auch generell, dass man einfach bei Steph Curry diese Saison, ja, ich glaube, er hat die meisten Punkte gemacht in der Clutch, die meisten Field Goals, die meisten Dreier und so weiter. Also ich glaube, dass man ihm da schon einen relativ hohen Faktor zugestehen muss, der, was das Ganze angeht, bei den Siegen der Warriors. Ich glaube, ich habe mir auch noch neben DeRozan, ihm habe ich mir noch Nikola Jokic aufgeschrieben. Ich glaube, der hat auch noch sehr gute Stats gehabt, was das Ganze angeht.
Habe ich auch.
Wobei halt sein Team halt ein bisschen besser gebaut ist und das Ganze dann ein bisschen leichter vielleicht ist von außen.
Ja, genau. Ich meine, Shea zum Beispiel hatte 58% seiner Klatschwürfe hat er getroffen, was auch massiv ist, nur. Und das ist halt immer so eine Sache, irgendwie, wenn du halt ein richtig gutes Team bist, kommst du gar nicht in so viele Cut-Situationen. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen schief, ehrlich gesagt. Und bei Chicago, ich meine, die waren halt in einen Haufen Clutch-Situationen, kannst du sagen, zum Glück immerhin dahin gekommen. Aber also jetzt zum Beispiel in Overtime sind sie 7 Siege, 3 Niederlagen, was sehr, sehr viel irgendwie mit an DeMar DeRozan liegt. Und er hat insgesamt 13 Freiwürfe mehr gezogen in diesen Situationen als andere Spieler. ja, also wir können jetzt links und rechts diskutieren, Stephen Curry oder der Mario Rosen. Ich glaube, spielt keine Rolle. Beide hätten es auf jeden Fall verdient. Und dann hätte ich Jokic irgendwie danach. Und
ist aber tatsächlich, glaube ich, auch der unwichtigste Award, oder sind wir uns einig?
Nee, weiß ich gar nicht, weil ich nicht weiß, ob der Executive of the Year noch unwichtiger ist. So. Aber das okay. Ist natürlich ein anderes Thema dann. Na gut, dann sind wir doch durch hier mit unseren Awards. Wir haben uns jetzt dieses Jahr irgendwie keine lustigen Awards überlegt. Auch aus Zeitgründen, aber das können wir ja demnächst mal wieder machen. Oder wir machen einfach mal noch einen Award-Pod irgendwie nach den Playoffs, wo wir alles mit reinnehmen und machen nur sinnlose Kategorien.
Das wäre vielleicht. Das klingt auf jeden Fall gut.
Genau, auch nicht so schlecht. Wollen wir noch ganz kurz zu jeder Serie ein Wort verlieren? Oder
sparen wir uns? Ja, können wir machen.
Machen wir noch. Also, dann gehen wir doch einfach mal ganz kurz so die Playoff-Serien durch, nur damit wir die so ein bisschen auf dem Schirm haben und ihr da draußen natürlich auch. Wir hätten zum einen, ich gehe jetzt einfach von unten nach oben durch, weil manche Sachen sind noch nicht ganz sicher, den zweiten im Westen, die Nuggets, gegen den siebten, die Lakers. Dein Take, Patrick.
Ja, Nuggets in 5, sage ich einfach mal. Ich glaube, das wird wieder relativ deutlich. Zwar hat man ja viel nach der Saison letztes Jahr gehört, wie knapp diese Serie gegen die Lakers doch war. Es war ja quasi ein Sweep von den Nuggets in den Conference Finals. Aber die Spiele insgesamt waren ja doch relativ eng. Ich glaube aber, dass nicht, dass die Lakers da wieder hinkommen können. Ich glaube, die Nuggets machen diesmal wieder kurz einen Prozess. Deshalb sage ich Nuggets in 5.
Bin ich dabei, würde ich auch genauso sagen. Ich glaube, erstens haben die Lakers in letzter Zeit einfach sehr viel Grütze zusammengespielt, muss man ehrlich sagen. Zweitens hatten sie schon traditionell immer fürchterliche Probleme mit Nikola Jokic, obwohl sie jemanden wie Anthony Davis haben. Und irgendwie dieses Two-Man-Game irgendwie aus Jokic und seinem Jamal Murray, ich wollte gerade sagen, sein Point Guard. Das Spiel ist zu verlagert irgendwie für die Lakers und mit sowas hatten sie über die Saison immer Probleme, wenn du einfach nicht weißt, woher jetzt dein Scoring kommt. Dazu haben sie ja noch ein paar andere fähige Leute, ne, treffen dann irgendwie gut von draußen und so weiter. Dieses Gesamtkonstrukt ist für die Lakers, glaube ich, insgesamt ein ziemliches Problem, weil du nicht so hundertprozentig weißt, auf wen du dich fokussieren sollst. Und wenn du dich dann auf Jokic fokussierst, dann ist Jokic einfach einer von, keine Ahnung, 3 Spielern oder so in der Liga, dem das wurscht ist irgendwie. Also ich wüsste jetzt nicht, wie du ihn jetzt irgendwie komplett eindämmen willst und vor allem nicht, wenn du insgesamt dann doch so Defensivprobleme hast wie die Lakers. Deswegen würde ich auch sagen, Nuggets in 5. Und wir kommen zur nächsten Serie, dem Drittplatzierten, nämlich den Minnesota Timberwolves gegen die Suns, die dann auf 6 dann noch irgendwie eingehinkt sind, könnte man fast sagen, irgendwie gerade so noch irgendwie sich da auf die sicheren Plätze gerettet haben. Wie siehst du das? Ich meine, man muss schon sagen, die Suns haben eine Art Blitzgenesung irgendwie hingelegt in letzter Zeit und haben dann doch nochmal gezeigt, okay, scheiße, da mit denen ist irgendwie doch noch zu rechnen, aber davor war auch ziemlich viel Mist irgendwie so im Spiel der Suns. Wie würdest du jetzt diese Serie einschätzen?
Ja, ich finde, die Serie ist vermutlich mit am schwersten einzuschätzen. Zum einen, weil ich den Suns irgendwie schon die ganze Saison nicht vertraut habe. Also es ist so ein bisschen Confirmation-Bias für mich, dass die quasi in Anführungszeichen nur so schlecht waren, sich gerade so aus dem Play-In rausretten konnten. Ich bin mir tatsächlich ziemlich unsicher, wie ich die Serie tippen würde, aber ich glaube, ich sage, die Timberwolves machen das. Ich glaube an Anthony Edwards, auch wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht an Karl-Anthony Towns glaube. Naja. Mhm. Aber ich sage einfach, die Wolves holen das in 7, sage ich. Mal schauen.
Boah, ich tue mir auch so schwer. Ich hätte jetzt intuitiv gesagt Wolves in 6 und unterschätze dabei wahrscheinlich brutal einfach, was die Suns an Star Power haben. Ich muss allerdings sagen, ich hatte irgendwie gefühlt den halben Suns-Kader die Saison über in meinem Fantasy-Team und da hätte ich kotzen können, einfach durch die Bank, weil immer irgendwer verletzt war. Ja. Wir haben ja vor der Saison gesagt, okay, die Suns, die haben irgendwie 3 Spieler und sonst niemanden. Also ernsthaft niemanden, weil einfach niemand im Kader war. So, und dann haben wir gesagt, naja, also den Kader nochmal aufzufüllen, das wird ja irgendwie nichts. Dann waren wir ganz überrascht, wie man es geschafft hat, den Kader doch noch irgendwie aufzufüllen, haben uns gedacht, okay, das war echt ein guter Job. Und dann waren wir wiederum überrascht, wie scheiße das Ganze eigentlich dann doch funktioniert. Was natürlich auch daran gelegen hat, dass einfach vor diesem Star-Trio einfach immer irgendwer verletzt war. Jetzt sind sie relativ fit, haben sich so ein bisschen eingespielt, haben so 1, 2, 3 Leute, wo man sagen kann, okay, den kann man jetzt irgendwie dann doch vertrauen, wie so ein Royce O'Neal oder so. Aber ich weiß nicht, ob das über so eine Serie nicht irgendwie zu ausrechenbar ist, wenn deine Top 3 nicht einfach tipptopp funktioniert. Und auch da weiß ich, also weiß nicht, ich habe einfach zu viel Zweifel irgendwie drin, dass die jetzt auch über so eine Serie gesund bleiben, so dumm das klingt.
Ich sage ja, jetzt leider auch.
Ja, ne, also irgendwer knickt dann schon nochmal um oder hat irgendwie einen Right Calf Strain oder was auch immer. Also ich glaube, ich sage jetzt einfach mal Timberwolves in 6 und gehe hier voll auf Mike Conley, Cleverness Power.
Ja, ich finde es halt auch bei dem Matchup super interessant, weil die Timberwolves wollen dir halt im Endeffekt alles in der Zone wegnehmen und die Suns sind halt vermutlich eines der wenigen Teams, denen das völlig egal ist, weil die wollen eh nur was damit reinschacken, also.
Ja, stimmt.
Bin ich mal gespannt, was das wird.
Ja, Gott. Okay, dann kommen wir zu dem Matchup, das als erstes feststand, nämlich die viertplatzierten Clippers gegen die fünftplatzierten Mavericks. Und das finde ich tatsächlich spannend. Vielleicht sogar eins der spannendsten Duells, was eigentlich so sein sollte, ehrlich gesagt, zwischen dem vierten und dem fünften. Aber ich würde jetzt mal so rein gefühlsmäßig irgendwie drauf gehen. Ja, ist auch schwer, ne?
Ja.
Es ist echt schwer. Ich sag mal so, eigentlich müssten es die Clippers gewinnen, aber irgendwas sagt mir, dass die Mavs vorbeiziehen.
Ja, ich meine, also eigentlich müsste es ja auch relativ, weil die haben 51 Siege geholt in der Season und die Mavs haben 50 geholt. Also es ist ja schon ein sau enges Matchup einfach.
Ja.
Ich bin aber tatsächlich auch leicht bei den Mavericks. Einfach, weil ich bei den Mavericks, ja, ich hoffe einfach, dass Doncic und Irving, oder ich halte die beiden für ein bisschen stabiler als die Stars der Clippers. Und wenn bei denen Kawhi oder PG ausfallen, vor allem bei Kawhi, hat man jetzt ja auch schon das Problem, man ist sich nicht sicher, ob er starten kann im ersten Spiel. Also
yes, ja.
Laut Ty Lue soll das Ganze kein Problem sein, aber die letzten paar Saisonspiele konnte er ja nicht spielen. Also keine Ahnung, ob das jetzt wieder auf Anhieb besser ist und ob er wirklich spielen kann, ob das nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Ich wäre auch leicht bei den Mavericks, aber auch in 7, glaube ich.
Das ist eigentlich komisch, ne? Weil einem Team irgendwie mit Kyrie Irving und Luka Doncic und einem etwas wackeligen Supporting-Cast außenrum irgendwie so, dann so zu vertrauen.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen Bauchgefühl. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe, sondern analysieren, heilige Güte. Das ist nochmal sinnvoll, dann in einem der kommenden Pots. Jetzt komme ich nicht nur ins Schwafeln, sondern auch noch ins Brabbeln. Deswegen müssen wir kurz schauen, dass wir hier dem Ende mal entgegengehen. Und dann gibt es ja noch das vierte Matchup hier, nämlich die erstplatzierten Thunder gegen den 8 Seed. Und der spielt sich noch aus zwischen Kings und Pelicans zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich persönlich würde mal schätzen, egal ob es die Kings oder Pelicans werden, dass die Thunder das Ganze in 5 oder 6 Spielen holen. Wahrscheinlich eher in 5. Und vor allem dann, wenn es die Pelicans sind, dann könnte ich mir sogar einen Sweep vorstellen, weil Sion ja für 20, nicht für 20, sondern für 2 Wochen, das wollte ich eigentlich sagen. Oh Gott, ist echt, dabei ist noch gar nicht so spät heute, komisch eigentlich. Vielleicht sollte man wieder später aufnehmen, dann bin ich fitter.
Das kenne ich, ja.
Ja, also er sollte für 2 Wochen wohl raus sein und ich sehe jetzt irgendwie nicht so richtig irgendwie, wo die Power der Pelicans dann herkommt, aber auch im Falle der Kings, glaube ich, sind die Thunder dann einfach, und das haben wir jetzt über die Saison gesehen, einfach dann nochmal einen ganzen Ticken abgezockter.
Ja, sehe ich genauso. Also die Kings haben ja auch Verletzungsprobleme aktuell. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich da so Angst hätte anstelle der Thunder, deshalb wäre mir das, glaube ich, jetzt auch tatsächlich egal, wer von den beiden gewinnt. Ich bin da auch eher bei Thunder in 4 oder 5.
Und das ist schon krass, mal wieder für die Thunder. Gut, wir kommen in den Osten, da haben wir den zweitplatzierten die Knicks gegen Platz 7 und das hat sich herausgestellt, dass es nun die Sixers sind, die sich im Play-In durchgesetzt haben gegen die Heat. Und das finde ich ein sau cooles Matchup, ehrlich gesagt, weil erstens ist Embiid ja wieder dabei, wenn vielleicht auch nicht bei 100%, aber immerhin dabei. Und die Knicks haben ja auch so ein bisschen ihre Personalprobleme, also das stelle ich mir wirklich, wirklich spannend vor als Matchup. Ich bin nicht mehr gespannt, wen du da vorne hast.
Ja, finde ich auch krass, weil es ja schon, also man würde ja meinen, der zweite gegen den siebten wäre irgendwie ein bisschen deutlicher, aber im Endeffekt haben die Sixers haben 47 Siege geholt und die Knicks haben 50 geholt über die gesamte Saison, also ein ziemlich enges Matchup im Endeffekt. Also könnte auch genauso gut 4-5 Matchups sein, da würde sich jetzt auch keiner drüber wundern.
Ja.
Ja, also die Sixers waren ja gestern schon ziemlich traurig, so ein bisschen in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit lief dann ein bisschen besser. Aber irgendwie hat mir das Ganze nicht so gut gefallen. Leider bin ich von den Knicks auch überhaupt nicht so überzeugt, was deren High-End-Outcome angeht. Deshalb glaube ich, muss ich da mit den Sixers gehen. Und einfach, ich glaube, wenn Embiid bei 90% ist oder so, dann reicht es für die Knicks tatsächlich. Wenn der sich jetzt irgendwie in einer Woche oder so wieder verletzt und dann nur zwei Spiele oder so machen kann, wäre das Ganze natürlich ein bisschen blöd, aber da muss ich damit leben. Also ich würde hier jetzt auf die Sixers gehen, aber ich glaube in sechs dann auch tatsächlich.
Ich mache es andersrum. Ich gehe auf die Knicks in sieben, weil ich irgendwie in den letzten Jahren und jetzt natürlich durch die Verletzung aktuell auch wieder so ein bisschen mein Vertrauen verloren habe in die Leistungsfähigkeit der Sixers, wenn es irgendwie um sowas geht. Und vor allem dann halt, wenn Embiid nicht bei 100% ist. Wenn Embiid bei 100% wäre, würde ich sagen, würden sie die Knicks irgendwie zerstören, weil du einfach um Embiid nicht rumkommst. Aber jetzt, er ist einfach noch nicht so 100%ig fit und ich weiß nicht so richtig, wohin das geht und ob er dann durchspielen kann und so weiter. Aber selbst wenn er es kann und eben einfach nicht so fit ist, die Knicks sind halt auch schon ziemlich abgezockt. Und das, was sie manchmal an Schwachpunkten irgendwie drin haben, sieht man momentan einfach nicht. Sie haben halt, wir hatten es vorhin schon von Dante DiVincenzo, solche Leute, die einfach so richtig routiniert ihr Dings runterspielen. Und dann halt auch ziemlich gute Verteidiger irgendwie mit drin. Und sie haben halt auch jemanden wie Brunson, wo ich auch noch nicht so richtig sehe, wie man den hält. Es sei denn, jetzt Embiid irgendwie zerlegt halt alles, was irgendwie in Korbnähe kommt. Also, weiß nicht, ich traue gerade irgendwie durch die Konstanz, die sie gezeigt haben in letzter Zeit, eher den Knicks. Aber vielleicht lasse ich mich auch einfach von diesem Tabellenplatzierung und dem Ausfall von Embiid da täuschen. Weiß nicht so recht. Ich sage jetzt einfach, die Knicks sind sieben. Und wir kommen zum den drittplatzierten Bucks gegen die Pacers auf sechs. Pacers waren ja das Team, das sich eigentlich direkt schon in Championship-Contender reingelabert hatte, irgendwie so nach einem Spieltag. Und dann nach drei Spieltagen gefühlt wieder einen Rückzieher machen musste. Aber da kann ich ja mal vorlegen. Ich weiß nicht, ist Giannis ist jetzt dabei oder nicht?
Man weiß es nicht. Also laut Doc Rivers vor zwei Tagen ist er immer noch hoffnungsvoll, aber er hat aktuell einfach keinen genauen Plan, ob Giannis spielen kann oder nicht.
Ja, und das wäre natürlich schon gut zu wissen.
Tatsächlich,
wenn man,
ja.
Wenn man so eine Serie tippen will. Ich sag jetzt einfach mal, es gibt ein Upset, weil ich einfach an meine Jungs glaube und deswegen die Pacers in sieben. Weil Tyrese Halliburton jetzt irgendwie merkt, okay, ich muss dann doch noch mal ein bisschen mehr aufdrehen irgendwie im Vergleich zu dem, was ich getan habe. Er hat ja eh schon eigentlich gut gespielt, aber in letzter Zeit nicht mehr so krass gescored irgendwie wie zu Saisonbeginn, auch nach seiner Verletzung. Da war schon ein ordentlicher Drop drin. Ich glaube, das wird er jetzt in den Playoffs nochmal hochschrauben und auch hochschrauben müssen. Und setzt jetzt einfach mal darauf, dass vielleicht Giannis nicht mit absoluter Stärke zurückkommt.
Hab gerade übrigens nochmal auf Twitter geschaut, also laut Shams Charania vor 50 Sekunden. I'm being told this injury could be anywhere from 2 to 4 weeks potentially. Also er hat sich vor einer Woche oder vor eineinhalb verletzt am 9. April. Also zwei Wochen wäre natürlich schon das Optimum. Dann wären es quasi nur ein oder zwei Spiele, die er verpassen würde. Aber alles, was dann länger geht, wäre schon sehr, sehr verheerend für die Bucks, weil ich glaube, ohne Giannis können sie die Serie komplett in die Tonne kloppen. Also Bobby Portis gegen die Offense der Pacers, ja, Schaue ich mir gerne an, aber das wird dann vermutlich 150 oder 140 Punkte regelmäßig hageln. Also ja, Ich glaube, das könnte einen Upset geben und da würde ich mich jetzt für die Pacers in, ja, dann tatsächlich 6 entscheiden.
6 sogar, ja. Ja klar, ohne ihn dann auf jeden Fall. Ich meine, Chris Middleton ist halt leider auch nicht mehr der Verteidiger, der er mal war. Und Damian Lillard ist auf jeden Fall nicht Drew Holiday in der Defense. Ich glaube, das ist auf jeden Fall fix. Wobei sie natürlich im Endeffekt dann absolute Hot Take. Wobei sie zumindest mal froh sein können dann in der Offense, weil da ist halt Giannis natürlich auch ein Riesenloch, dass sie dann Damian Lillard haben. Aber gehupft wir gesprungen. Also da setze ich jetzt einfach mal auf die Pacers und das wäre auch irgendwie mal eine witzige Story. Auch ein bisschen traurig für die Bucks, muss man sagen. Ja. Dann die viertplatzierten Cavs gegen die fünftplatzierten Magic. Und das finde ich auch ehrlich gesagt, mir fällt gerade auf, dass es irgendwie viele schwer zu prediktende Serien gibt dieses Jahr, oder? Das ist doch mehr als letztes Jahr.
Ich glaube auch, ja. aber man hat halt auch irgendwie nur so ein paar klare Favoriten, die tippt man dann mit 4 oder 5 Spielen und alle anderen sind irgendwie näher beieinander als sonst, ja. Bei mir geht's bei den Cavs und bei dem Magic auch so, wenn du mich in 5 Minuten fragst, sage ich vermutlich wieder was anderes als vor 5 Minuten, also.
Ja, ja, genau so wird's mir auch gehen. Was sagst du denn jetzt, also bevor du in 5 Minuten was anderes sagst?
Ja, ich glaube, ich gehe mit den Magic in 7. Ich glaube, das ist eine sehr enge Serie und eigentlich bin ich ja Cleveland-Optimist die letzten 1,5 Jahre gewesen, aber irgendwie werde ich mit der Saison dieses Jahr nicht so ganz warm.
Ja, 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 selben bei mir. Ich traue nicht so richtig über den Weg. Normalerweise müssten sie klarer Favorit sein in der Serie, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du so die Roster durchguckst, wenn du guckst, irgendwie, welche Stars haben sie denn, was denkt man denn, dass Al Mobley können sollte, was sollte Donovan Mitchell bringen können und so weiter. Also müssten sie für mich eigentlich der Favorit sein. Aber wenn ich so die, um dieses schöne Wort mal wieder zu verwenden, die Trajektorie der letzten Wochen und Monate mir anschaue, dann habe ich einfach viel mehr Bilder von einem jubelnden Mo Wagner irgendwie im Kopf, als ich von irgendwem bei den Cavs im Kopf habe, der gejubelt hat. Und das irgendwie auch aus Gründen. Also sie haben einen Sieg jetzt mehr eingefahren in der Regular Season, also ähnlich, also vergleichbar gut. Aber ich weiß nicht, da glaube ich irgendwie eher an diese Magic-Truppe. Da sind mehr Charaktere drin, oder ich weiß auch nicht.
Sagen wir so. Ja, ich weiß auch nicht. Bei den Magic bin ich auch. Ich bin bei beiden Teams irgendwie offensiv nicht so überzeugt davon, dass sie regelmäßig gut zu Punkten oder zu einfachen Punkten kommen. Und irgendwie, glaube ich, die Magic haben dann doch vielleicht nochmal schwerere Matchups für die Cavs.
Cavs sind beste Defense der Regular Season, Magic die drittbeste Defense. Das heißt, beide Top 10 Defense, also was ich damit sagen wollte, eigentlich beide gut. Ja. Und ich schaue jetzt gerade mal in der Offense. Die Cavs auf Platz 16, die Magic auf Platz 22. Boah, da gab es auf jeden Fall bessere.
Ja. Ja, man muss halt sagen, die Cavs kommen halt schon viel über die beiden Guards mit Mitchell und mit Garland. Und die Magic sind halt eines der wenigen Teams, die wirklich mehrere richtige, richtig gute Guard-Defender haben.
Ja.
Deshalb weiß ich nicht, wie leicht Mitchell und Co. sich da tun werden.
Und die Magic haben wiederum gute Scorer auf dem Flügel. Und das ist jetzt nicht unbedingt die absolute Stärke der Cavs, das zu verteidigen. Also so gesehen schon nicht so schlecht. Nicht so schlecht, also bleiben wir bei den Magic und kommen, jetzt habe ich hier gerade mein Fensterchen verklickt, zum vierten Matchup, nämlich den Celtics an Platz 1, laufen sozusagen mit wehenden Fahnen voraus gegen Platz 8 und der spielt sich hier noch aus zwischen lustigerweise ausgerechnet den Bulls und den Heat. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, bei den Heat dummerweise auch noch Jimmy Butler verletzt hat. Kommt wirklich absolut zur Unzeit. Hast du da aktuelle Infos?
Da hieß es nach dem Spiel, dass er, glaube ich, noch einen Scan braucht, aber also da geht man eher von was längerfristigen aus, was ich so mitbekommen habe. Also ich meine, da ging es eventuell Richtung Kreuzbandstauchung, was auch immer. Also ich glaube, das wäre eher was 1, 2, 3 Wochen dauert und jetzt nicht bis übermorgen oder morgen wieder heil ist.
Ja, und das ist natürlich
bei den Bulls ja auch ein kleines Problem mit Alex Caruso. Da hieß es auch, der würde, glaube ich, länger ausfallen.
Also ich persönlich würde jetzt gefühlsmäßig sagen, wenn die Bulls weiterkommen sollten, dann bin ich bei Celtics in 5. Celtics immer gut, dann nochmal irgendwie ein Spielchen herzugeben. Und bei den Heat ist jetzt natürlich die Frage, ob Jimmy spielen könnte oder nicht. Wenn Jimmy raus ist, wäre ich ehrlich gesagt auch bei Celtics in 5. Wenn Jimmy spielen kann, möglicherweise Celtics in 6.
Ja, ich bin, glaube ich, auch ziemlich klar bei Boston. Eigentlich müssen sie es, wenn wir ehrlich sind, in 4 machen. Es wäre schon ein bisschen wild, wenn man gegen eines der beiden Teams dann länger braucht. Vor allem, wenn bei den Heat irgendwie Butler fehlt oder so und sie es jetzt doch noch reinschaffen sollten. Dann glaube ich, wäre alles, was nicht in 4 wäre, schon ein bisschen enttäuschend fast oder in 5.
Ja.
Ja, ich glaube, ich bin auch klar bei den Celtics.
Ja, aber die Celtics haben immer so ein bisschen die Tendenz, dann irgendwie dann nochmal so einen Wackler irgendwie mit reinzubringen, um sich wahrscheinlich selber zu versichern, dass man dann doch nochmal mehr Gas geben muss. Ja, aber gut. Weiß nicht, wenn es eng wird, wissen wir ja, dass die Bulls den Clutch-Player haben Und das ist natürlich ein Problem. aber die Heat ohne Jimmy, also das ist dann wirklich ein absolutes Problem. Das ist vor allem defensiv ein großes Problem, weil du hast ja dann irgendwie niemanden, den du dann nochmal irgendwie so dogmäßig irgendwie auf jemanden ansetzen kannst. Und das funktioniert dann auch. Und dann irgendwie das Ganze jetzt irgendwie scoring-technisch irgendwie von Tyler Hero rausholen zu lassen, sehe ich jetzt irgendwie vor allem auf eine Serie auch nicht. Und bei den Bulls, so sehr ich jetzt Coby White gelobt habe und DeMar DeRozan mag, aber das sehe ich irgendwie auch nicht kommen. Und Zach LaVine ist ja auch nicht dabei. Also insofern.
Hast du gesehen, was Tyler Hero gestern aufgelegt hat?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Was hat er aufgelegt?
Ja, 25 Punkte, aber dafür auch 9 aus 27 geworfen. Also. So, der war das ganze Spiel über kalt und hat dann im Endeffekt im letzten Viertel, in den letzten paar Minuten noch irgendwie 2 Dreier oder so getroffen. Also es war eigentlich das ganze Spiel über ziemlich übel. Also da, wenn der jetzt das Ganze alleine schmeißen darf, dann glaube ich, wird es auch ziemlich witzig, vor allem gegen eine Celtics-Defense.
Okay, also dann Celtics in 3.
Ja, wenn das geht, das wäre gut. Je weniger ich mich von der 1-8-Serie anschauen muss, die in 4 gespielt wird, desto gut, glaube ich.
Ja, es ist tatsächlich so. Irgendwie, ja, das ist vielleicht tatsächlich 1-8, zwar auch erwartbar, aber irgendwie die klarste Serie. Aber ich würde sagen, bei Nuggets und Lakers sehe ich auch relativ klar. Aber wir haben immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Serien, wo ich mir in beide Richtungen, ja doch, wo ich mir sehr gut in beide Richtungen einen Case machen könnte.
Ja, finde ich auch.
Das ist eigentlich nicht schlecht. Das spricht für die diesjährigen Playoffs und dementsprechend freue ich mich auch drauf. Habe jetzt auch wieder Bock, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich muss auch gestehen, dieses Jahr hatte ich so einen leichten Durchhänger, weil einfach sehr viel Mischung war aus so Spielen, die relativ früh irgendwie in die Garbage-Time gingen und wo dann auch relativ viele Leute verletzt waren. Die Saison hat ja eigentlich ziemlich gut begonnen, was das Thema Verletzungen angeht. Da haben wir noch gesagt, oh krass, dieses Jahr nicht so viele. Und jetzt gegen Ende der Saison einfach wahnsinnig viele Verletzungen. Und das hat mir so ein bisschen die Lust geraubt, muss ich sagen, zwischendrin, ehrlich gesagt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch brutal auf die Playoffs da. Wie hat mein Vater früher mal gesagt, in bestem Fränkisch, was ich gar nicht mal so gut nachmachen kann, jetzt geht's wieder aus dem anderen Fässle.
Ja, ich muss sagen, bei mir war es gefühlt auch so. Ich glaube, insgesamt habe ich aber trotzdem genauso viel oder sogar mehr Spiele gesehen als letztes Jahr. Also vielleicht auch nur gefühlte Wahrheit. Aber man muss auch sagen, es gab halt dieses Jahr schon ein paar Teams, die waren bis zum Ende spannend. Man hatte lange ein spannendes Rennen im Westen, wer sich Platz 1 bis 3 holt. Im Osten waren auch noch ein paar Platzierungen zumindest halbwegs eng, auch wenn der erste relativ schnell feststand. Und wenn einem ganz langweilig war, dann konnte man auch immer noch mal irgendein Spurs-Spiel anschmeißen und Wemby wie gut achten, solange der gespielt hat. Also das war ja auch eine ganz witzige Situation.
Ja, hast du recht. Also es ist auch in jeder Saison so, man kann sich eigentlich genug Storylines irgendwie raussuchen, die einen dann doch wieder dazu bewegen, irgendwie einzuschalten. Oft hängt es dann auch eher so mit der persönlichen Gemütslage, glaube ich, zusammen als wirklich mit der Liga. Auch wenn man natürlich dann die Gründe immer in der Liga sucht. aber ja, freuen wir uns auf die Playoffs. Ich habe Bock.
Ja, Playoffs sind auf jeden Fall nochmal eine Stufe höher, was Hype angeht.
Ja, vor allem, das muss ich auch noch sagen, ich habe in letzter Zeit ja wieder seit langem mal wieder relativ viel Fußball geguckt. Und wenn du dann irgendwie so ein Champions League spielst und jetzt, ich will gar nicht jetzt hier auf Pro, Contra, Fußball, Basketball oder sowas eingehen, aber da hast du halt wirklich dieses, in dem Spiel muss es jetzt funktionieren, sonst bist du draußen. Ne? Also wenn du jetzt hier an Champions League Viertelfinale zum Beispiel denkst, Bayern oder Dortmund oder sowas, da hast du halt diesen unbedingten Druck drin. Und da merkst du dann aber auch wieder, wie viel Druck dann oft einfach gegen Ende der Saison bei einigen Teams eben nicht mehr drin ist. Mhm. Und das nervt, und da sind wir wieder beim guten alten Thema, müssen es wirklich 82 Spiele sein. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr aufwärmen. Das haben wir schon oft genug besprochen. Dementsprechend entlasse ich euch hier draußen heute in den Tag, in die Nacht, wann auch immer ihr das hört. Dich auf jeden Fall in den Abend, Patrick, und wir hören uns dann demnächst und dann sollten wir definitiv ein bisschen detaillierter auf einzelne Playoff-Serien eingehen.
Yes.
Jo, und ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als hau rein.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.